Puh, heute haben wir Zeugnistag, hä? Ja, ich glaube, ich nehme doch ein bisschen mit auf für die Leute, die im Internet zuhören. Schon schreiben sie mal wieder alle E-Mails. Wie war denn dein Urlaub? Da muss ich nicht alles fünfmal erzählen. Sammy, du sagst mal, wenn es läuft. Super. Tauchen wir kurz ein in Gebet, hä? Vater, wir preisen dich. Wir preisen dich, weil du so gut bist und weil wir dich lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, mit all unserer Kraft und mit allem, was in uns ist. Danke, Vater, dass du immer derselbe bist, dass du dich nie veränderst, dass bei dir kein Wechsel noch Änderung des Lichts noch des Schattens ist, sondern dass du immer der Gleiche bist, dass du immer der Konstante bist, dass man sich immer auf dein Wort verlassen kann und dass du der ewig treue Gott bist. Danke, danke, dass du immer derselbe bist und danke, dass wir das immer tiefer lernen und begreifen dürfen und wissen dürfen, dass du derselbe Gott bist, dass du gut bist und dass wir nicht zweifeln, denn alle gute und vollkommene Gabe kommt von dir herab, von oben, vom Vater des Lichts und alles Gute in unserem Leben ist von dir. Halleluja. Gott ist gut, der Teufel ist böse, Punkt. Amen. Halleluja. Ja, wir waren ja ein bisschen im Urlaub, die Bärbel und ich, gell? Glaubt ihr, dass Gott zuhört, wenn ihr manchmal laut denkt? Ich habe vor ein paar Wochen, habe ich so zu Bärbel gesagt, ich bin eigentlich kein Urlaubstyp. Ich fahre lieber mal abends mal eine Runde Harley oder gehe mal schön essen. Das ist macht mir mehr Spaß wie Urlaub eigentlich so. Ich bin nicht so der klassische Urlauber. Aber ich habe so laut gedacht, habe zu Bärbel gesagt, Bärbel, irgendwie bin ich urlaubsreif. Ich glaube, ich muss mal auf die Insel oder ans Meer oder irgendwo. Normal bin ich mehr so ein Bergetyp, aber ich habe gedacht, irgendwie, ich will mal wieder ans Meer. Und keine 3 Wochen drauf kriege ich am PC den Impuls, such nach Urlaub. Und da habe ich gesucht, dann habe ich schon gute Angebote gehabt. Und ich wusste auch, bei welcher Firma ich gucken soll. Der Heilige Geist leitet uns. Und dann, wie ich da drauf schaue und sehe so für 500-600 Euro pro Person, dachte ich schon mal nicht schlecht, aber ist mir noch zu teuer. Ich bin ja so ein Schnäppchenjäger, ihr auch? Ich möchte für das Beste am wenigsten bezahlen. Und ich betrüge ja niemanden, sondern ich suche das beste Angebot. Beziehungsweise, wenn ich bete, sucht das beste Angebot mich. Das ist schön. Und wenn ich da so sitze, sagt der Herr zu mir, such nicht im Juni, such im Mai. Und dann bin ich auf Mai und dann waren es für 350 Euro pro Person. 5-Sterne-Hotel, Riesenkasten am Meer. Wow, dachte ich, da muss irgendwo ein Haken sein. Habe ich gesucht, gegoogelt und habe dann aber nur gute Bewertungen gefunden und dachte, Bärbel, komm, das buchen wir. Und Bärbel dann, ja, das geht nicht so einfach, ich muss erst mal Urlaub und so. Ne? Ich sage, dann ruf deine Chefin jetzt an, ruf sie jetzt an. Dann hat sie die Chefin angerufen und dann, ja, sie ruft gleich zurück, sie hat keine Zeit. Nach 2 Stunden sage ich, Bärbel, wir müssen jetzt buchen, das ist schnell weg. Kennt ihr das, wenn der Heilige Geist sagt, jetzt und nicht später? Und dann hat sie gesagt, rufst du noch mal an. Ah, dafür, sag, ruf deine Chefin noch mal an. Und hat sie noch mal angerufen. Ah ja, okay, das kriegen wir hin und geht klar. Und dann gleich gebucht. Dann gab es vom Veranstalter noch mal einen 50-Euro Refund-Gutschein. Da waren es nur 325 pro Person. Ist Gott gut? Gott ist gut. 5-Sterne-Hotel, 460 Zimmer, 1300 Menschen gehen da rein. Und wo wir da ankamen, waren vielleicht so 80 Leute da. Fast jeder Pool war ich ganz alleine drin, tagelang. Die ersten 2 Tage waren herrlich. Es war ein Traum. Es gab Essen, alles Essen, was es gibt, gab's da. Alle Fleischsorten, alle Nachtisch, alle Cremes, alle Desserts. Ich habe Bilder gemacht, unfassbar. Ja. Und WhatsApp-Status haben wir ja ein bisschen geteilt. Haben wir gedacht, so für die Daheimgebliebenen, dass das aber jeder sieht, war mir nicht bewusst. Das waren dann ruckzuck jeden Tag so 50 Leute, die uns gestalkt haben. Da kamen dann schon die Fragen, wo seid ihr, was kostet es? Und am liebsten hätte ich geschrieben, was geht dich das an? Also Leute, mit denen ich schon jahrelang und so weiter nichts mehr zu tun habe. Naja, lustig, ja? Wenn man so die Leute weckt. Und dann die eine schrieb, ja, warum ist denn da im Hotel nichts los? Du bist ja immer allein im Pool, weil ich das ganze Hotel gebucht habe. Ja, wer intelligent fragt, kriegt intelligente Antworten, weil Gott gut ist, oder? Ja, und die ersten 2 Tage waren echt der Hammer. Also wir waren auch am Meer ganz alleine, die ganzen Liegen, alles frei. Das war einfach ein Traum. Es war unheimlich schön, erholsam, super gut. Und wir hatten Gunst bei den ganzen Mitarbeitern. Ihr wisst ja, wie ich bin. Unser Barkeeper hieß Ramadan. Dann habe ich lachen müssen, habe ich gesagt, du heißt Ramadan, ist ja witzig, wenn bei uns ein Barkeeper Ostern oder Weihnachten heißen würde, fände ich nicht schlecht, da kannst du einen pfeifen und dann, wenn dir einer fragt, wo warst du, ich war bei Weihnachten. Nee, Spaß, natürlich nicht, gibt's ja auch alkoholfreie Cocktails, nicht, dass ihr jetzt zum Saufen verführt werdet. Aber es war schon cool und so haben wir echt einen schönen Urlaub gehabt. Und Samstagnachts, an der vorletzten Nacht, gehe ich ganz normal ins Bett, wie immer. Und auf einmal kriege ich Schüttelfrost. Aber wie? Richtig heftigen Schüttelfrost. Für so 2-3 Stunden. Ich wollte Bärbel wecken. Ich habe keine Kraft gehabt, rüber zu fassen und Bärbel zu wecken. Ich habe es einmal geschafft und sie so, lass mich schlafen. Die hat nichts mitgekriegt, die war müde. Und irgendwann konnte ich nicht mehr. Da bin ich aufgestanden. Ich sagte, Bärbel, ich habe Schüttelfrost. Ich habe den ganzen Körper gezittert. Ja. Und dann hat sie mich zugedeckt und eingemullt. Dann habe ich angefangen, Schweißausbrüche zu kriegen. Dann wieder Schüttelfrost, Schweißausbrüche. Ja, was ist denn jetzt los? Natürlich, dein Verstand redet mit dir. Kennt ihr das? Wo du denkst, hast einen Sonnenstich oder hast du was Schlechtes gegessen, war irgendwas nicht gut. Mehr habe ich kein Salz geschluckt oder Salzwasser. Und dann wurde es richtig heftig. Nächsten Tag war mir speiübel. Also mir ging es richtig, richtig schlecht. Und ich habe gebetet, ich habe Satan gebunden, Hexen gebunden und so weiter, was mir so einfiel. Nichts hat so wirklich geholfen. Und dann nachts um 2 wurden wir abgeholt oder sollten abgeholt werden. Dann kam der viel zu spät, 3/4 Stunde zu spät. Da ich gesagt, das wird jetzt ganz schön eng mit dem Flieger. Und so war es dann auch. Wir waren gerade dann am Gate, wo wir endlich am Gate waren, war schon Boarding. Also es war wirklich, und mir ging es nicht gut. Ich habe keine Kraft gehabt auf den Mist. Und es ging dann zu Hause weiter. Montag, Dienstag ging was hundselend. Ich habe Schmerzen gehabt. Ich habe nachts laut geschrien vor Schmerzen. Ich weiß nicht, ob meine Nachbarn aufgewacht sind, das war mir egal. Also es war richtig heftig. Und ich habe gedacht, was soll diese ganze Kacke jetzt schon wieder? Was soll dieser Mist schon wieder? Und mittwochs ist dann besser geworden. Dachte ich, okay, jetzt ist gut. Und Donnerstag kam es zurück nochmal richtig, richtig heftig. Didier, was du gerade erzählt hast, wenn sie kommen, ich kenne das. Und ich bin ja ein alter Kämpfer, ich bin ja Berufssoldat bei Gott. Ne? Ich bin ja kein Zeitsoldat, der ab und zu mal im Kampf ist, sondern ich bin Berufssoldat. Das heißt für mich, ich bin ständig im Kampf mit dem Feind. Ich bin das gewohnt, ich kenne das. Es wirft mich nicht aus der Bahn. Ja, ich habe dann auch gedacht, Mann, warum ist das schon wieder? Ich habe Krallen von Dämonen im Unterleib gespürt, Messer, die reinhacken, dann so Haken, die rumdrehen. Also es waren, gehört zu den Top 10 meiner schlimmsten Schmerzen in meinem Leben. Und ich habe schon einige gehabt. Und dann Donnerstag habe ich gesagt, Herr, ich will jetzt eine Antwort von dir. Und er hat gesagt, ruf den Bruder an. Habe ich den Bruder angerufen, haben am Telefon gesprochen. Er sagte, wenn alle natürlichen Sachen ausgeschlossen sind, gibt es nur noch eine Möglichkeit. Es ist ein geistiger Angriff, Thomas. Und jetzt beten wir und fragen, wo es herkommt. Gott hat sofort gezeigt, wo es herkommt. Natürlich wieder von Christen, von einer Gemeinde, die gegen uns betet, die gegen uns schießt und die gegen mich schießt. Die Details erspare ich euch. Wir haben gebetet, haben Autorität genommen. Und dann habe ich sofort proklamiert in die geistige Welt, es sind nicht unsere Feinde, wir vergeben ihnen hier jetzt laut, wir sprechen sie frei und los, weil unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und in der Minute, wie wir das beten, war Ruhe. Ich habe noch Krämpfe gehabt, aber am nächsten Tag war es weg. Es war komplett weg. Und was sage ich euch oft, wenn wir alles binden, was gegen uns kommt und nichts hilft, das Letzte, was du bindest, sind negative Gebete, negatives Reden, Fluchen, Schimpfen, Eifersucht, Neid, Missgunst von Christen. Ich habe euch gesagt, Leben und Tod stehen in der Zunge Gewalt. Und alles, was wir reden, ist Multiplikation. Könnt ihr euch erinnern? Merkt ihr, wie Gott uns vorbereitet für diese Dinge? Jemand, der für den Teufel nicht gefährlich ist. Hör mir gut zu, wird solche Sachen nie erleben. Jemand, der für den Teufel nicht gefährlich ist, wird nie solche Dinge erleben, weil der Teufel sich nicht mit langweiligen Menschen abgibt. Er gibt sich mit gefährlichen Menschen ab, nämlich mit gefährlichen Menschen, die ihm gefährlich werden können. Und die versucht er zu stoppen, die versucht er zu drangsalieren, die versucht er zu schikanieren. Deswegen, Didier, ich habe schon gewusst, du wirst angegriffen, ich habe es Bärbel schon gesagt, Didier wird heftig angegriffen werden, weil der Teufel nichts mehr hasst als Gebet und Lobpreis. Und wenn in der Gemeinde Gebet und Lobpreis stattfindet, wird er all seine Macht und seine Mächte und seine Dämönchen aktivieren, um den Lobpreis und das Gebet zu stoppen. Weil daraus wird alles geboren. Vorhin haben wir gesungen, Gott thront und wohnt im Lobpreis seiner Söhne, seiner Töchter, seiner Kinder. Ja oder nein? Ja, absolutes Ja. Das ist, was er gesagt hat. Er thront und er wohnt, er herrscht im Lobpreis seiner Kinder. Wenn du Gott lobst und preist, auch in solchen Situationen, dann herrschst du im Leben an Christi statt. Und das Tollste für mich war in den brutalsten Schmerzen, dass ich keinerlei Groll empfunden habe gegen diese Leute. Das war für mich ein Erlebnis. War das erste Mal in meinem Leben. Das erste Mal, dass ich keinen Groll empfunden habe. Und ich habe gedacht, wow, danke Herr, dass ich so wachsen durfte. Obwohl die Schmerzen so brutal waren. Und ich auch einen kurzen Moment gesagt, Gott, hast du mich verlassen? Was ist denn los? Diese Gedanken, die kommen immer. Aber es ist nicht die Wahrheit. Der Feind ist böse und Gott ist gut, haben wir gerade gebetet. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und ich habe dann gedacht, wow, Gott, du bist so gut, weil ich wollte schon das Konzert von Bethel in Kempten am Samstag absagen. Und dann hat es aber geklappt, Gott sei Dank, weil ich wieder fit war. Samstag war es, gell? Oder, ja, Sonntag war es, genau. Gerade habe ich gespürt, Sonntag. Und Leute, das war der Oberhammer. Ich habe noch nie, solange wie ich war schon in einigen Konzerten, in Mexiko, in Kanada, in den USA, in der Schweiz, in Frankreich, überhaupt schon einigen Lobpreis auf dieser Welt erlebt. Auch in viel größerem, mit viel größerer Anzahl Menschen, aber sowas Tolles wie dort habe ich noch nicht erlebt. 2000 Leute, die sich angefühlt haben wie 200.000, in dieser Halle drin, die Halle hat gebebt. Von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde, die Leute wollten gar nicht aufhören, die wollten gar nicht gehen, sowas bin ich gar nicht gewohnt in Deutschland. In Deutschland kenne ich immer nur Urchristen. Kennt ihr die Urchristen? Noch ein Lied. Das sind die Urchristen. Aber da war es ganz anders, das war phänomenal gut. Wenn ein oder zwei von euch, die dabei waren, was erzählen wollen, dürft ihr geschwind vorkommen. Bärbel, du darfst auch geschwind kommen, darfst auch geschwind ein bisschen was erzählen. Also ich fand's gigantisch. Und ich wusste auch nichts über die Jordan-Stiftung, gar nichts. War überrascht, wo die überall mitgemacht haben, was die alles organisiert haben. Das fand ich toll. Fand es ein bisschen schade, aber ich habe mich umso mehr gefreut, dass ich da was entdeckt habe, was ich bisher noch nicht gekannt habe. Und da war auch eine neue Hoffnung für Deutschland. Es war ein neuer, frischer Wind. Und ich bin vorsichtig bei den Dingen. Nochmal, ich bin ein alter Krieger. Wenn einer kommt mit Begeisterung und sagt, das ist ganz, ganz toll, dann sage ich erstmal, naja, ist klar. Erstmal, ne? Aber dort habe ich gespürt, wow, da ist wirklich was Neues, da ist was passiert, auch in mir ist was passiert. Es hat wirklich unheimlich gut getan, dort zu sein. Natürlich war wieder Stress beim Runterfahren, wir hatten zwei Beinahunfälle, ganz knapp. Da steigst du aus, da ist erstmal wieder, aber es war gut, es hat sich gelohnt. Es war wirklich allen Kampf und allen Stress wert, weil wir danach gleich wieder heimgefahren sind, das ist schon ein Stück. Bärbel, komm, erzähl du ein bisschen. Ich glaube, das dient euch, oder?
Und dazu, es war dann auch auf der Gegenfahrbahn, also bestimmt 30 Kilometer Stau. Und dann haben wir noch gedacht, oh, wenn das noch heute Nacht so ist. Und Vanessa, oder war, ich weiß gar nicht, Sammy, warst du es oder Vanessa, wo dann nochmal geguckt hat im Internet, ich glaube Vanessa, in der Pause war der Stau immer noch. Also das hat einige Stunden gedauert, aber als wir dann nachts heim sind, war zum Glück nichts mehr. Und von Bethel, die Jen war nicht da, ihr Mann war nicht da, es war eigentlich kaum jemand Bekanntes dabei, war eine junge Truppe, aber nichtsdestotrotz, es war gigantisch. Die Leute haben getobt, wir waren ein bisschen auf der Tribüne. Ich habe es bedauert, dass man da nicht wirklich so hüpfen konnte, weil direkt vorne dran dann wieder die Stühle waren. Ich war am liebsten vorhin die Menschenmenge, aber es war kein Platz mehr da vorne.
War rappelvoll, rappelvoll.
Jeder hat mitgesungen, es war eine Dynamik da, das war echt mega. Und zum Schluss haben sie dann, da hat dann nochmal jemand von der, oder eine Band von der Gemeinde von dort gesungen, haben sie so Leuchtstäbe verteilt. Der ganze Raum dann mit den Leuchtstäben vor dir, hinter dir, da ging's hinten hoch, ewig weit, alles voll mit Menschen und alles, alle mit den Leuchtstäben und alle singen mit. Und es war gigantisch. Und dann haben sie auch noch für Leiter gebetet, für Pastoren und Leiter. Da haben sie dann noch so ganz große Leuchtstäbe verteilt, dass man den Stab gemeinsam hochhält und alle haben dann für die Leiter gebetet. Also das war echt gigantisch, war eine Megasalbung im Raum von Anfang an bis Ende. Also ich hätte es nicht verpassen wollen.
Sammy, sag schon was. Für die junge Generation.
Ja, also zum Beispiel der, Alle haben dann mitgesungen und die Sänger haben dann irgendwann aufgehört, selber zu singen, weil sie die komplette Menge mitsingen lassen haben. Also auch die komplette Tribüne hat gewackelt. Und danach dann, also ich habe auch sowas an sich noch nie erlebt, was so viele Menschen gleichzeitig singen und keiner eigentlich wirklich mehr sich auf die Band konzentriert, die teilweise selber einen Kanon machen, die Menge mit der Band gleichzeitig, dass die so zusammenarbeiten. Das war krass.
Ja, cool, super. Noch jemand was sagen wo dabei? Marion, komm schnell, komm.
Also ich durfte dann auch lernen, mein Fleisch zu überwinden. Ich wurde ja auch angegriffen und attackiert mit Rücken. Aber dank meiner lieben Schwester und Zimmergenossin Marlies habe ich dann die Kurve gekriegt nach Kempten. Und sehr beeindruckend einfach... ja, das ganze Konzept, also was die Jordan-Stiftung macht mit den einzelnen Events, wo ich auch keine Kenntnis drüber hatte, mit Berlin und mit Nürnberg, wo Gott ihnen den Auftrag gegeben hat, nach 70 Jahren da tätig zu werden, ein anderes Bild von Deutschland zu zeigen, weg von diesem Nazi und diesem Vergangenheitsschrott, weg davon. Und da war 2006 eben das Event im Berliner Olympiastadion, was ja sehr belastet ist. Ne? Wer die Geschichte kennt, weiß das. Und dann 15 Nürnberg. Da wurde nochmal was ausgegossen und losgetreten im Heiligen Geist. Und es war von vorne bis hinten komplett geführt. Jesus war da, der Heilige Geist war da, es waren alle da. Und ich habe mich früher immer gedrückt vor solchen Sachen. Ich war ja schon öfter auf solchen Veranstaltungen, wo dann der Aufruf ist, wer noch mal was erneuern möchte, wer noch mal nach vorne gehen möchte. Und da habe ich dann meinen Arsch hochgehoben und bin nach vorne gegangen und habe noch mal was abgeholt, was Gott für mich speziell hatte. Und einen Satz, den teile ich mit euch. Da hat der Leiter erzählt, wenn du dich umschaust, und ich schaue ja leider immer noch zu viel nach da hinten in die Vergangenheit, dann siehst du nur Jesus. Da ist nur Jesus, was alles schon abgetrennt, abgeschnitten und gelöscht wurde, was in deinem alten Leben war. Wir sind neue Schöpfung, wir sind neue Kreation. Und das war sehr bewegend und sehr ergreifend. Und die Schule der Erweckung, Leute, die ist der Hammer. Also die Bude hat gewackelt, die Bude hat gesteppt und wow, und Bessel war auch wunderschön und es hat keine Rolle gespielt, wer da auf der Bühne gestanden hat. Ja. Das war nebensächlich. Ja, es war so. Die Energie, es war Jesus und der Heilige Geist und es hat alles geflossen und es war wunderschön, mit diesen vielen, vielen Menschen in dieser Halle Jesus zu feiern. Danke. Amen.
Klasse, super. Ja, dürft ruhig klatschen, es war cool. Nächstes Jahr ist das nächste Event in München und im Juni. Ich habe schon mal geguckt, ich wollte gleich buchen, aber München ist sehr teuer. 336 Euro eine Nacht, habe ich gedacht. Ui, ui, drei Nächte, das wird aber teuer. Aber schauen wir mal, Gott ist nichts unmöglich, gell? Jetzt seid ihr ready for the word? Halleluja. Leute, wenn jemand reinkommen würde, heute Morgen hier und euch sagen würde, Gott gibt's nicht, wie würdest du reagieren? Ich glaube, kein einziger, der von euch heute Morgen da ist, würde sagen, stimmt. Ihr würdet alle sagen, was bist denn du für einer? Du würdest nicht nach links, nicht nach rechts, auch nicht einen Millimeter wanken und zustimmen und sagen, Gott gibt's nicht. Richtig? Ihr seid alle vollkommen überzeugt, dass es Gott gibt. Korrekt? Ja? Habe ich recht oder liege ich irgendwo falsch? Ihr glaubt alle, dass es Gott gibt. Diesen Glauben habt ihr so mit einer festen Überzeugung drin, dass euch da niemand abbringt. Was ist, wenn jemand sagen würde, Gott will dich heute heilen? Gott will heute in deinem Leben ein Wunder tun. Gott will dir heute einen neuen Job zeigen. Gott will dich heute befreien. Gott will dies. Gott will, dann wird die Zahl weniger. Ich merk's. Da wird der eine oder andere schon wieder... Leute, warum glauben wir, dass es Gott gibt, dass er existiert und auf der anderen Seite haben wir so Schwierigkeiten zu glauben, dass Gott in unserem Leben eingreift, dass er was tut, dass er was verändert, dass er für uns ist und nicht gegen uns. Ja, das ist der gute Kampf des Glaubens. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Der gute Kampf des Glaubens. Amen. Und selbst wenn dir so geht wie mir, dass du Schmerzen hast wie ein Stück Vieh und du laut schreist, habe ich keinen Zweifel gehabt, nicht eine Sekunde, dass Gott gut ist. Und ich wusste, das ist nicht von Gott. ich wusste auch, Gott lässt es nicht zu, um mir was zu lernen. Das braucht er nicht, weil Gott ist Liebe. Aber es war klar, dass wieder irgendwoher ein Angriff kommt. Das Dumme ist, wenn man Schmerzen hat, kann man nicht klar denken. Wenn man Schmerzen hat, kann man nicht klar denken. Wenn man nicht klar denken kann, kann man keine logische Zusammenschlüsse finden. Oder wie sagt man, kann man keine logische Schlüsse ziehen. Dann braucht man jemand drumherum, der für dich einspringt und für dich betet und sagt, komm, ich bete für dich jetzt. Und dass es wieder klar wird, wir brauchen uns einander. Richtig? Leute, wenn du krank bist, dann dürfen deine Geschwister und sollen deine Geschwister und soll auch ich und Bärbel hier für dich beten. Zier dich nicht, wenn es dir nicht gut geht, Hilfe zu suchen. Wenn ich sage, wenn ich manchmal so einen Spaß mache und sage, wenn ich eine WhatsApp kriege und jemand mich fragt, ob ich auch mitbeten kann, das nervt mich. Wisst ihr, wir sind hier genug. Wir sind hier genug. Einer schlägt 1000 in die Flucht, 2, 10.000. Ich glaube, das reicht für einen Anfang. Ja? Aber wenn ich euch bitte, für mich zu beten, dann schreibe ich nicht noch 10 andere Gemeinden und sage, könnt ihr auch noch beten, weil vielleicht sind meine nicht so gut beim Beten. Wisst ihr, das ist Zweifel. Das meine ich. Nicht, dass ihr es durcheinander bringt. Gebet und Fürbitte für uns ist unheimlich wichtig und gut. Und wir brauchen einander. Jeder von uns braucht einander. Wir sind ein Leib. Mein Zeigefinger kann nicht sagen, oh, mir stinkt die Hand, ich bin da mal weg. Nee, die Hand stinkt nicht. Der Finger fängt an zu stinken, wenn er sich von der Hand verabschiedet. Die Hand wächst wieder zu. Das Loch geht zu an der Hand, aber der Finger verfault. Korrekt? Wir können uns nicht von Christus trennen. Wir können nicht sagen, wir gehen unsere Wege, wir gehen irgendwo anders hin und dann wird alles gut. Sondern wir bleiben nah beim Herrn. Und heute Morgen gehen wir ein bisschen durch den Hebräerbrief 10 und 11. Wir schauen uns ein bisschen was an. Mein Thema heute Morgen ist natürlich wieder Glauben, weil ich merke, dass der Heilige Geist nicht locker lässt, bei uns, bei dir, über das Thema Glauben zu sprechen und dass wir in den Glauben immer tiefer hineinwachsen. Und das Ziel ist letztendlich, dass du so verstehst, dass du niemand brauchst, der für dich Fürbitte tut. Stand Jesus fest? Ja, Jesus stand fest. Und doch hat er im Garten Gethsemane gesagt, könnt ihr mit mir beten? Weil er angegriffen war, weil seine Seele bis aufs Äußerste geknechtet war und die ganze Mächte der Finsternis sich um ihn konzentriert haben, die komplette Hölle. Und manchmal passiert es bei uns auch, dann brauchen wir Unterstützung, wir brauchen Fürbitte. Wir brauchen Leute, die prophetisch sind, wir brauchen Leute, die Fürbitter sind. Wir brauchen Generäle, die wissen, jetzt befehle ich und dieser Befehl wird ausgeführt. Korrekt? Wir brauchen nicht Leute, die sagen, oh Thomas, geht's dir nicht gut, mir ging's auch schon mal nicht gut, weißt du? Und dann fangen sie gleich an, ihre Geschichte zu erzählen. Oh, schlimm. Manchmal, wenn ich mit Christen rede, merke ich immer, jeder Christ hat seine Geschichte, ist das Schlimmste auf Erden. Und manchmal ist es tatsächlich so. Aber es gibt immer einen, der noch eine schlimmere Geschichte hat. Aber gerade haben wir gehört von der Marion, wir sollen wegschauen von hinten, weil hinten ist Jesus, vorne ist Jesus. Wisst ihr, unser Leben ist verborgen in Christus, sagt die Bibel. Das beinhaltet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und das ist so wichtig. Heute schauen wir uns einen Vers an, der hat mich echt gefesselt die Woche. In Hebräer 10, Vers 35, in Luther. Und da heißt es, also die Vorgeschichte ist, dass es um den Glauben geht, dass wir auf Christus schauen, etc., etc. Und dann heißt es, darum werft euer Vertrauen nicht weg. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Jetzt haben wir zwei Gruppen von Christen. Die ersten, über die reden wir nicht, das sind die, die gar kein Vertrauen haben. Wenn du kein Vertrauen hast, kannst du auch nicht wegwerfen. Um Vertrauen wegzuwerfen, musst du eins haben. Korrekt? Wenn es irgendeinen Mensch auf der Welt gibt, dem du vertraust und der das Vertrauen missbraucht oder irgendwas anders macht, dann kannst du dein Vertrauen in diese Person wegwerfen. Du kannst es tun, wenn du das willst, wenn du die Entscheidung triffst. Und hier heißt es, darum werft euer Vertrauen nicht weg. Es dreht sich um die zweite Gruppe von Christen, die Vertrauen hat. Vertrauen kommt aus Glauben. Glauben baut Vertrauen, Vertrauen baut Glauben. Welches eine große Belohnung hat. Ich habe mal im Wörterbuch nachgeschaut, was Vertrauen heißt. Da heißt es, in jemanden oder etwas sein Vertrauen setzen. Auf jemanden etwas bauen. Sicher sein, dass man sich auf jemanden etwas verlassen kann, jemand voll blindlings fest vertrauen. Wow. Dürfen wir Gott blindlings vertrauen? Dürfen wir. Aber ja, Armin, machen wir das auch? Gerade habe ich euch gesagt, ihr glaubt alle, dass Gott gibt. Da habt ihr keinen Zweifel dran, dass Gott existiert, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. Ihr seid überzeugt, Gott gibt's. Die Schöpfung, in der ganzen Schöpfung ist Gott zu sehen. Wir haben in der Türkei Blumen gesehen, solche Blumen habe ich noch nie gesehen. Hätte vielleicht ein paar Bilder mitbringen sollen, habe ich jetzt heute nicht dran gedacht. Wir haben so viele Bilder gemacht und von der Natur und die Palmen und alles, wo ich gedacht habe, wow, wie schön Gott es gemacht hat. Wir waren auf dem Bazar, auf dem Markt, der größte Markt der Türkei. Der ist dort in Manavgat. Da hat es Gewürzläden, Stände. Da, deine Nase macht Tilt Error, die kommt nicht mehr mit. Das geht von Zimt über Vanille, über irgendwas Scharfes, dann wieder. Ich kam mir vor wie ein Hund im Frühling. Oh, alles duftet, alles riecht. So, die Synapsen explodieren. Ja, und dann kaum warst du da vorbeigelaufen, kam der nächste Stand und hier und alles. Habe ich gedacht, wie Gott es gemacht hat. Welche Düfte, welche Gerüche. Und selbst das alles kommt nicht dran an das, was ich im Himmel gerochen habe. Ja, da gibt's Düfte, die gibt's hier auf Erden nicht. Da gibt's Farben, die gibt's auf Erde nicht. Da gibt's Lichter, Farben im Licht. Das Spektrum im Himmel ist viel größer als hier. Ihr werdet staunen, ihr werdet's alle noch erleben. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Ist uns das schon ein paar Mal passiert? Dass wir unser Vertrauen vielleicht nicht weggeworfen, aber aufgegeben, gezweifelt haben, wo wir gedacht haben, na, wird Gott noch eingreifen? Wird sich noch was ändern? Vor allem für Menschen, die wir lieben. Oder für uns selber. Bei den anderen wird es schon ein bisschen leichter, gell? Da sind wir nicht ganz so hinterher. Wikipedia sagt, Vertrauen bezeichnet eine bestimmte Art von subjektiver, auch emotional gefärbter Überzeugung. Subjektiv und emotional. Interessant. Nach der man sein Verhalten einrichtet. Nee, das ist gut. Wenn ich Gott vertraue und mein Verhalten danach ausrichte, weil ich Gott vertraue, ist das eine super Sache. Wir reden ja jetzt von Gott, und auch wenn das jetzt weltlich ist. Das Vertrauen auf eine andere Person beinhaltet Überzeugungen über ihre Redlichkeit, ja, Amen bei Gott, und ihre zukünftigen Handlungsweisen, ja, Amen bei Gott. Ja oder nein? Man erwartet, dass diese Person einem hilfreich sein oder jedenfalls nicht schaden werde. Vertrauen bringt daher Kooperation hervor. Vertrauen bringt Kooperation hervor. Ihr müsst es geistlich lesen. Hierbei macht der Vertrauende Aspekte seines eigenen Wohlergehens und seiner Sicherheit zum Verhalten des Kooperationspartners abhängig. Vom Verhalten des Kooperationspartners abhängig. Ist das cool? Geht mit seinem Vertrauen also auch ein Risiko ein? Menschlich ja. Bei Gott nicht. Bei Gott gehst du kein Risiko ein. Gott ist absolut vertrauenswürdig. Es sieht anders aus, wenn Leute ihrer Regierung vertrauen. Kennen wir da welche, die ihrer Regierung vertrauen? Ja, im Dritten Reich haben sie gesagt, der Führer wird schon richten. In der DDR haben sie gesagt, der Erich, der macht es. Bei uns habe ich gehört, mit Bärbel selber gehört, wo Corona anfing, mit zwei älteren Damen im Café, die Merkel macht einen super Job. Mir ist fast der Löffel runtergefallen. Wir sind nicht gegen Politiker. Wir sind nicht gegen Menschen, nochmal. Aber ich vertraue keiner Regierung dieser Welt. Und wenn sie noch so schön angemalt ist. Ich vertraue keinem Menschen dieser Welt. Ich vertraue Gott. Und aus Gott, aus dem Vertrauen zu Gott heraus, richte ich mein Leben aus. Menschen zu vertrauen, ist auch so eine Sache. Wenn du Menschen vertraust, wenn du Menschen hast, denen du vertrauen kannst, ist es gut. Ich finde das sehr gut, wenn du solche Freunde hast, wenn du solche Menschen hast. Aber auch die werden dich letztendlich mindestens, ich bin ganz großzügig heute Morgen, einmal enttäuschen. Mindestens einmal. Sogar deine eigenen Kinder, sogar dein Mann, deine Frau, deine Eltern haben dich mindestens einmal enttäuscht. Wer ist heute Morgen dabei? Wer kann ja sagen? Alle, ausnahmslos. Also Regierungsvertrauen ist eine Sache, Menschenvertrauen ist eine Sache. Auf sein Geld, sein Wissen oder sein Können zu vertrauen, ist auch so eine Sache. Auch das machen viele. Das Dumme ist nur, wenn du in die Grube fällst und dich an deinem eigenen Haar herausziehen willst, wird schwierig. Oder Wenn du dein Geld immer benutzt, um deinen Willen zu bekommen oder Leute manipulierst durch dein Wissen oder immer alles so hintrickst, dass zwei sich verkloppen und du kommst als erlösender Dritter dazu. Ja? Schwierig, schwierig, schwierig. Aber Gott zu vertrauen, das ist der Schlüssel. Gott zu vertrauen, das ist was ganz was anderes. Und die Frage ist, warum ist es ganz was anderes, Gott zu vertrauen wie Menschen oder sich selber? Der Schlüssel liegt wieder im Wort Gottes, weil jeder Mensch ein Lügner ist, sagt die Bibel. Jeder Mensch ist ein Lügner. Sei du wiedergeboren bist, hast du schon mal gelogen, mindestens einmal? Komm, streck mal. Wer nicht streckt, ist gerade eben am Lügen. Du hast mindestens einmal gelogen, bewusst oder unbewusst. Selbst wenn du sagst, ah, das waren ungefähr 30 Leute in der Gaststätte und es waren 31, hast du gelogen? Ja oder nein? 31 und 30 ist nicht dasselbe. Also müssen wir uns anschauen, wem wir glauben, wem wir vertrauen. Die Person, der wir vertrauen, die müssen wir uns anschauen, die müssen wir analysieren und da müssen wir verstehen, passt das oder passt das nicht? In Titus 1, Vers 2, Titus 1, Vers 2 heißt es, dass Gott, der nicht lügt, in der Hoffnung auf das ewige Leben, dass Gott, der nicht lügt, hier steht Gott, der nicht lügt. Mir geht es nicht um die restlichen Worte in dem Vers, sondern mir geht es darum, dass hier steht, dass Gott nicht lügen kann. Jetzt wird es schwierig für uns, weil wir kennen niemand, der nicht lügt. Wir kennen nur Lügner. Wir kennen nur Lügner. Das fängt schon ganz klein an, wo die Eltern uns belügen, dies, die Lehrer, die Kindergärtnerinnen, der Arbeitgeber, der Vorgesetzte, der Arbeitskollege, die Klassenkameraden. Überall wird gelogen, was das Zeug hält. Und wenn sie noch so ein bisschen Gewissen haben, sagen sie, es war halt eine Notlüge. Im Gesetz steht, in unserem normalen Gesetz steht, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das heißt, wenn da Parkverbot ist und du parkst da, du hast das Schild nicht gesehen, gehen wir mal davon aus, das stimmt, du hast das Schild nicht gesehen, du hast die Striche nicht gesehen, du hast das alles übersehen in der Eile, in der Hektik, hast da geparkt, die Politesse kommt, gibt es einen Strafzettel. Da musst du den bezahlen. Du kannst sagen, ich habe das nicht gesehen, es nützt nichts. Du musst bezahlen. Aber wie viel mal mehr ist es, wenn du genau weißt, was los ist? Wenn du genau weißt, du lügst. Wenn du genau weißt, ja, ich belüge da schon wieder jemand, ich bescheiße schon wieder jemand, ich manipuliere schon wieder jemand, ich trickse schon wieder alles hin, dass es passt für mich, dann sind wir raus aus der Wahrheit. Und der Weg ist das Ziel. Gott weiß, dass wir in so einer Welt leben, wo scheinbar die Lüge oder der lügt, besser durchkommt, wie der nicht lügt. In Deutschland nehmen exorbitant die Fahrerfluchtsituationen zu. Habt ihr das schon mitbekommen? Ob das ein kleiner Parkrempler ist oder ein Kind umgefahren, abgehauen. Ich sag dir auch einfach, warum. Neulich habe ich mit jemand drüber gehabt. Warum ist das so? Sag ich, weil die Strafe, wenn du stehen bleibst und es zugibst, schlimmer ist für dich, wie wenn du abhaust. Deswegen haut jeder ab. Ist eigentlich logisch. Richtig? Manchmal denken wir das vielleicht auch bei Gott. Dass wir denken, ja, Gott lässt alles krumme gerade sein und ne, das macht er nicht. Er hat alle Strafe auf Jesus gelegt. Und der hat bezahlt unter Schmerzen, unter furchtbaren Schmerzen am Kreuz, dass du und ich frei sein können. Und wenn wir das gering achten, dann wird es wirklich gefährlich für uns. Mir passieren auch noch Lügen. Nicht, dass ihr denkt, wow, der Thomas, super, der darf predigen, der ist heilig, ne, vergiss es. Ich gehe durch dieselben Prozesse durch wie du. Und es ist gut so. Weil wir, wenn wir das nicht würden, würden wir irgendwann abheben. Da würde ich mir vielleicht einen weißen Anzug kaufen und bräuchte noch einen Taschenträger, weil meine Hände so heilig sind. Da würde ich komisch werden. Gott sei Dank werden wir nicht komisch, oder? Ich sage manchmal, sind Fehler machen gut, weil wir merken, oh, ich bin auch nur Fleisch und Blut. Ich bin auch nur ein Mensch und es ist gut so. Auf dem Boden bleiben, aber mit dem Kopf im Himmel. Ich liebe den Herrn. Amen. gebe euch noch zwei Bibelstellen, wo es heißt, dass Gott nicht lügt. Hebräer 6, Vers 18. Da heißt es, so sollen wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, sag mal, es ist unmöglich, dass Gott mit ihnen lügt. Es ist unmöglich, dass Gott mit ihnen lügt. Gott kann mit keinem Menschen lügen, auch nicht mit den Engeln, auch selbst nicht mit dem Teufel. Gott hat den Teufel noch nie belogen. Der Teufel belügt Gott ständig. Aber Gott kann nicht lügen. Es ist unmöglich, dass Gott lügt. Wie oft haben wir gedacht, Gott hat sein Versprechen nicht gehalten? Wie oft haben wir von super duper über extra mega Halleluja prima Prophetenwort gekriegt? Wisst ihr, dass da draußen viel Propheten kriegen, was leben oder rumrennen, das besser wäre, die würden schweigen, als den Leuten irgendwelche Versprechen zu erzählen? Sie erzählen den Leuten das, was sie hören wollen, anstatt das, was Gott hören will. Und dann sind die Leute enttäuscht, nicht vom Prophet, die sind von Gott enttäuscht. Ohne zu kapieren, dass Gott so einen Müll nie reden wird. Gott ist nicht der Nikolausi, auch nicht der Osterhasi. Gott ist auch nicht der, der deinen Wunschzettel erfüllt. Gott ist derjenige, der dich liebt und der dich durch Veränderung, durch die Waschung im Wasserbad des Wortes und durch die Veränderung, die jeden Tag in deinem Leben passiert, durch Umstände, durch Menschen, durch Situationen, dich beschneidet und beschneidet und beschneidet und heilt und beschneidet. Und dann das, was wächst und gesund ist, stärkt und stärkt und stärkt. Vanessa hat letzte Woche in ihrer Predigt einen Satz gesagt, da bin ich fast vom Stuhl gefallen, so hat mich die Salbung erschlagen. Sagt sie, ein Baum, der keine tiefe Wurzeln hat, kann keine Früchte tragen, dachte ich. Boah, Alter, was ein Satz. Ich habe es Vanessa gleich geschrieben. Was ein gigantischer Satz, war mir noch nicht so bewusst. Manchmal schaue ich in das Leben von Menschen und denke, warum tut sich nichts? Warum wächst da nichts? Dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Warum soll Gott einen Apfelbaum volle Äste mit Äpfel geben und er hat keine Wurzeln? Wie soll der stehen bleiben? Der fällt um. Dann ist das Obst kaputt und der Baum kaputt. Wenn manche Leute plötzlich Haufen Geld in ihr Leben bekommen würden, ich nehme einfach Geld als Beispiel, oder du wärst plötzlich, hättest du eine Supermodel-Figur und du willst Model werden. Oder du willst Brad Pitt werden oder keine Ahnung, was du alles dir so geheim wünschst. Wenn Gott das tun würde, wäre das komplett kontraproduktiv. Du würdest umfallen im wahrsten Sinne des Wortes, weil deine Wurzeln nicht tief gehen. Weil du diese Last der Frucht nicht tragen kannst. Früchte wachsen da, wo ein starker Baum ist. Und ein Apfelbaum, wenn ich es noch richtig weiß, hat erst nach 7 Jahren die ersten Früchte. Warum? Wo wächst er zuerst hin? In den Himmel? Nach unten. In den Dreck. Er wächst in den Dreck. In den Dreck. In den Dreck wächst er. Und das sieht man nicht. Viele Christen wachsen zuerst in den Dreck. Und sie denken, mein Leben ist nicht gut, da tut sich gar nichts. Doch, da tut sich viel. Du wächst in den Dreck. Aber du wirst fest, stabil. Du wirst stabil. Und mancher Wind kommt und rüttelt an dir. Mancher Frühling, mancher Herbst kommt, mancher Winter. Manchmal hast du Schneelast. Manchmal dies, manchmal bricht ein Ast ab. Aber du merkst, hey, ich stehe immer noch. Ich liebe es, über den Acker zu laufen, mir auf dem Acker die einsamen Bäume anzuschauen, die da stehen. Mach das mal. So cool. Das sind so hässliche Bäume. Grau, fahl, bläh. Überhaupt nicht schön. Immer ist irgendwo ein Ast abgebrochen. Die sind ganz verknorzert. So ganz komische Teile. Und ihr wisst ja, hab's euch vor Jahren erzählt, Gott hat mir mal gesagt, Thomas, willst du ein Baum im Wald sein oder einen auf dem Acker? Auf dem Acker bist du alleine. Aber da sammeln sich die Vögel. Die fühlen sich wohl da. Muss man beobachten. Der Wind pfeift. Manchmal kommt ein Wanderer, sucht einen Schatten bei dir und dann geht er wieder weg. Und du denkst, bin ich nur für das gut? Kommen immer alle nur, um mich auszunutzen? Ja, das ist ein Stück weit so. Aber die Bäume stehen. Wenn Stürme sind, so wie Lothar, könnt ihr euch erinnern, der Sturm Lothar, der über Deutschland gefegt hat? Komischerweise standen die Bäume auf dem Acker noch. Aber in den Wäldern waren riesige Schneisen. umgefallen. Eine Windböe rein, wupp, und tausende Bäume, bupp, wie eine Hand sie so umgestrichen hätte. Na, Gott sagt, so sind die Bäume im Wald, so sind die Christen, die neben den anderen wohlbehütet aufwachsen wollen. Ich mag keinen Wind, Thomas. Ich hab lieber Kuschelrunde. Die Wurzeln gehen nicht tief. Und wenn der erste große Sturm kommt, blub, 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 blub. Und das Interessante ist, wenn du in der Fallrichtung stehst, von den anderen, bong, 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 du kannst gar nicht überlegen, will ich auch umfallen? Bong, 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 du fällst. Dominoeffekt. Und ich denke mir so, Wurzeln sind so wichtig in unserem Leben, dass die Wurzeln tief gehen. Und die Jahre, in denen du zugelassen hast, dass der Heilige Geist mit dir Wurzeln baut, die werden sich auszahlen. Die werden sich sowas von auszahlen, wenn der Sturm kommt. Der Sturm kommt plötzlich, der fragt nicht, darf ich kommen? Der Sturm kommt. Plötzlich kommt eine Situation in dein Leben, wo dich deinen ganzen Glauben kostet und dann krallt sich der Baum im wahrsten Sinne des Wortes im Boden fest. Weil er weiß, jetzt kommt's drauf an. Und das macht unser Glauben. Und das funktioniert nur, wenn wir unseren Glauben bauen auf der Person, auf der wir vertrauen, Jesus Christus. Nicht eine Kirche, nicht eine Freikirche, nicht eine Denomination, nicht ein Pfarrer, nicht ein Pastor, nicht ein Apostel, Hirte, Prophet oder Lehrer. All diese Dinge sind Schall und Rauch. Dein Glauben, dein persönlicher Glauben kann nur eine Person bauen in deinem Leben, das bist du selber. Und da trennen sich die Geister. Die einen haben diesen Glauben, die anderen nicht. Und die, die diesen Glauben haben, haben Vertrauen. Und nur die spricht diese Bibelstelle an, wirf dein Vertrauen nicht weg, wirf es nicht weg. Ich habe mich gefragt die Woche, was werfen wir denn weg? Wertloses, Müll, Unnützliches oder was kaputt ist, das werfen wir weg. Es hat seinen Wert verloren. Merkt ihr, wie gefährlich das ist, wenn wir Gedanken, Umstände, Situationen, die herausfordernd sind, dass wir da dem Teufel das Recht einräumen, uns zu sagen, na, du schaffst es nicht. Der Teufel ist stärker. Das ist, weil du in der Sonne warst. Der erste Gedanke bei mir war, du hast einen Sonnenstich. Dann habe ich gedacht, wieso habe ich einen Sonnenstich? Ich habe mich eingeschmiert mit Lichtfaktor 50. Ich habe eine Ölspur im Pool gezogen. Die haben gerufen und gesagt, der Tanker ist untergegangen. Ja, so habe ich mich eingeschmiert, auch im Gesicht. Und ich war nicht so lange in der Sonne. Aber der Teufel kommt immer über Ratio, über deinen Verstand. Gott kommt über dein Herz. Mit dem Herzen glaubst du, mit dem Munde bekennst du. Der Teufel kommt über den Verstand. Kann doch gar nicht sein. Was haben wir gerade von Mallis gehört? Mit der Frau. Darf ich beten? Nein, das kann doch gar nicht sein, das. Es kann nicht sein. Wenn jemand sagt, es kann nicht sein, der empfängt nichts. Ein Zweifler empfängt nichts. Das Wunder ist dahin. Sehen wir das bei Petrus? Petrus schmeckte den Glauben, als er Jesus auf dem Wasser laufen sah. Ich finde die Jünger so geil. Sorry für das Wort, aber die sind... Erst sehen sie da einen laufen, dann schreien sie, ein Geist läuft auf dem Wasser. Und dann sagen sie, Herr, bist du das? Ein Geist, Herr, bist du das? Super, oder? Super. Von einem Extrem ins andere. Und dann sagt er, Herr, wenn du es bist, ruf mich zu dir. Ja, komm her. Komm, wir latschen auf dem Wasser. Petrus, cool, das mache ich. Wupp raus. Oh, Alter, cool, ich laufe auf dem Wasser. Dann kommt der Teufel und sagt, auf dem Wasser laufen geht gar nicht. Dann hält Petrus an, hört dem Teufel zu. Ja, stimmt. Mist, auf dem Wasser laufen geht nicht. Was passiert? Dann fällt ihm wieder ein, oh, ich sinke. Oh, Herr, hilf mir. Und der Herr wieder, oh, komm her, Junge. Zip. Mittlerweile machen das die Zauberer auf dem Wasser laufen. Könnt ihr mal selber googeln. In England gibt's einen, der ist über die Themse gelaufen. Der hat den Leuten gesagt, ihr ruft mir jetzt zu, wie ich laufen soll. Rechts, links, vorwärts, damit da keine Glasplatten drunter sind, was manche meinen. Nee, der Teufel ahmt jedes nur erdenkliche Wunder nach. Und die Leute sind begeistert. Unfassbar. Der nimmt eine Taube, der Zauberer reißt ihr den Kopf ab. Das Blut spritzt. Schmeißt er auf den Boden. Die liegt da 10 Minuten tot. Dann nimmt er die Taube wieder, den Kopf macht so und dann fliegt die weg. Wenn der Teufel so ein Zeug machen kann, was glaubt ihr, was unser Gott in der Lage ist? was unser Gott tun kann. Gott ist mächtig. Amen. Der Teufel ist begrenzt. Jannes und Jambres widerstanden Mose. Aber letztendlich hat die Schlange von Mose die beiden Schlangen von den beiden gefressen. Und hat gezeigt, wer der Chef ist. Gott ist für dich. Wirf deinen Glauben nicht weg. Wirf deinen Glauben nicht weg. Fang nicht an, dein Vertrauen und dein Glauben als wertlos oder als Müll oder als unnützlich zu betrachten. Leute, das ist der Kampf in unserem Christsein bis zum letzten Tag, ist der Kampf. In Kitzingen habe ich die Bibelstelle gepredigt, wird der Menschen so einen Glauben finden, wenn er wiederkommt? Warum hat Jesus nicht gesagt, wird er tolle Gemeinden finden? Alle schick gekleidet, Marmor- und Glaspalast, alle machen Boogedibu, alle preisen im Herrn, alle fahren einen Daimler, haben einen Hund und ein Meerschweinchen zu Hause. Oder was weiß ich, was man alles als toll in dieser Welt erachtet. Das sagt Jesus nicht. Er sagt, wird der Menschensohn Glauben finden, wenn er wiederkommt? Was wird er dich fragen, wenn Jesus wiederkommt? Wenn heute Nacht Jesus wiederkommt, wir wissen den Tag und die Stunde nicht. Was wird er dich fragen? Oh Thomas, wow, warst du in der Türkei? War der Urlaub schön? Wird er mich das fragen? Mit Sicherheit nicht. Was wird er fragen? Er wird mich speziell fragen. Was hast du den Schafen, die ich dir in die Hand gegeben habe, was hast du mit ihnen gemacht? Ja, ich habe ihnen immer das gesagt, was sie hören wollten, dass sie alle ganz toll sind und du darfst so bleiben, wie du bist. Gott sei Dank muss ich das nicht sagen. Ich kann sagen, ich habe das Wort gegeben, das Wort und das Wort. Amen. Und das Gleiche betet Jesus im hohepriesterlichen Gebet. Er sagt, Vater, ich habe ihnen deinen Namen groß gemacht. Ich habe ihnen deinen Namen gezeigt und ich habe ihnen das Wort gegeben. Wer weiß noch, wie der Name des Vaters ist? Aber lieber Vater. Er ist nicht Jahwe, er ist nicht Jehova, er ist nicht dies, er ist nicht das. Er will, dass du aber lieber Vater sagst. Das kannst du nur, wenn du Familienmitglied bist. Nur wenn du dich als Sohn und als Tochter fühlst, dann bist du in der Lage, aber lieber Vater zu sagen. Alle anderen sagen noch Gott, heiliger Vater oder irgendwas komisch religiöses. Aber es ist ferne von ihm. Ich rede mit Gott so, wie ich mit dir rede. Und wenn ich bete, dann setze ich mich nicht hin und verkrampfe meine Augen und dann kriege ich das Zitronengesicht und dann falte ich die Hände und dann gucke ich nach unten und dann fange ich an. So, wenn Christen so anfangen beten, gehe ich, weil ich habe keine Lust, auch mit so Leuten so zu beten. Das ist mir zuwider. Nicht, dass ich die Leute ablehne, aber das ist nicht mein Jesus. Das ist nicht mein Gott. Versteht ihr? Jesus sagt, wenn du betest, heb deine Hände, mach deinen Blick nach oben. Erhebe meine Augen zum Himmel, zum Berge des Herrn, wo meine Hilfe kommt. Amen. Ich bete offen und ich sage, ah, Jesus, Halleluja. Ich sage ihm, was mich bedrückt. Ich sage ihm, wie ich drauf bin. Und er hat noch nie zu mir gesagt, hey, wie redest du mit mir? Nein, er liebt es, wenn wir ehrlich sind. Und egal, wie sehr der Teufel tobt, er hat mich nicht aus der Bahn geworfen. Trotz brutalster Schmerzen hat er mich nicht aus der Bahn geworfen. Ich bin so froh, dass der in mir lebt, stärker ist als der in der Welt ist. Leute, manchmal sage ich zu Leuten, ich habe keinen Bock mehr zu kämpfen. Habe ich auch manchmal nicht mehr. Ich habe echt manchmal keinen Bock mehr zum Kämpfen. Und immer wenn der Kampf vorbei ist, denke ich wieder, ist ein bisschen langweilig. Aber weißt du, ich sage dir jetzt was, merk dir das für dein ganzes Leben. Ohne Kampf kein Sieg. Ohne Kampf kein Sieg. Hätte der Teufel nicht mit Jesus gekämpft, hätte Jesus keinen Sieg gehabt. Ich mache mir Sorgen um Christen, die nie einen Kampf haben und die nie einen Sieg erleben. Die nie krank sind und nie Heilung oder Gesundheit erleben vom Herrn. Ich liebe es, wenn Gott in meinem Leben aktiv ist. Was sagt uns die Bibel? Jesus ging umher und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Er heilte alle. Ob das eine kleine Heilung ist oder nur ein kleines Wort oder ein Lächeln. Ich bin mir sicher, es wurden viele Leute geheilt, nur weil Jesus sie angelächelt hat. wo sie zum ersten Mal statt Ablehnung ein Lächeln erfahren haben. Glaubt ihr das? Wie, der lehnt mich nicht ab. Wie, der spuckt mich nicht an. Wie, der dreht sich nicht rum. Wir haben im Hotel in der Türkei 80% Russen gehabt. Ich habe mir vorgenommen, ich bin ganz freundlich zu denen. Ich habe 2 Tage lang alle Russen gegrüßt. Zurückgegrüßt hat mich genau kein einziger. Das ging sogar so weit, dass die haben mir Getränke an den Tisch gestellt. Bärbel und ich haben uns nebendran gesetzt. Wir wussten ja nicht, wer da ist. Die waren derweil beim Essen holen. Sie kamen zurück und sahen, dass wir, die wissen gleich, dass du Deutsch bist. Das sehen die, so wie ich sehe, dass die Russen sind. Dann haben die sich zweimal, haben wir das erlebt, rumgedreht mit dem Rücken zu uns und haben seitlich gegessen, um uns den Rücken zuzustrecken. Dann habe ich gedacht, Mensch, Leute, wie dumm seid ihr? Ich bin weder für Joe Biden, noch für Putin, noch für irgendjemand. Ich bin für Jesus Christus, aber ist ja ein anderes Thema. Aber wie kann man so durchs Leben gehen, indem man Leute absichtlich ablehnt? Dann hatte ich einen Tag, habe ich zu Bärbel gesagt, so, mit den Russen bin ich durch. Das Thema ist erledigt. Und habe ich gedacht, ah, komm, vergiss es. Und habe ich gesagt, nee, ich bin nicht durch mit den Russen. Ich lasse das gar nicht in mein Herz. Die haben immer noch den KGB-Nacken. Kennt ihr den KGB-Nacken? Die fassen immer den Nacken oder drehen sich rum, weil sie denken, da ist wieder einer vom KGB. Das kriegen die nicht raus. Selbst die junge Generation hat es so noch drin. Und dann saßen wir abends an der Bar. Und ich habe dann auch gedacht, jetzt so die letzten 3 Tage grüße ich die auch nicht mehr, weil die grüßen mich ja auch nicht. Und da war ein so ein Opa, so 2 Meter groß, so ein Kessel. Also der hatte 4 Linge unterwegs. Die waren aber schon 30 Jahre drin. Und der hat mich immer beobachtet. Und da dachte ich, was bist denn du für einer? Warum beobachtest du mich immer? Und dann zum Ende der Woche saßen wir an der Bar und ich habe mir gerade was bestellt. Auf einmal kommt der Russen-Opa, steht neben mich und er so, du, Schokolade. Ich so, Schokolade? Ja, da, Schokolade. Ich so, ja, ich mag Schokolade, gut. Und ich kenne nur einen Satz, der heißt Skora Domoy, der heißt bald zu Hause. Weil von meinem Klassenkamerad, der Opa, war in russischer Kriegsgefangenschaft, hatte da eine Macke ab und der hat den ganzen Tag immer nur Skora Domoy, Skora Domoy, Skora Domoy. Dann habe ich zu dem gesagt, Skora Domoy. Und er so, ja, tomorrow, we fly home. So ein bisschen Englisch, wie er so konnte. Dann habe ich gedacht, das kleine Schokolädchen von diesem Russen-Opa hat wieder alles gut gemacht. Ein Schokolädchen, Schokolade. Ja, wenn du offen bist dafür. Dem war das nicht bewusst. Da hat er mir nochmal 2 gebracht. 1 habe ich aufgehoben, das habe ich daheim. Das hebe ich mir auf und die Schokolade war richtig gut. Und da hat er nur so gemacht, so. Wie dir halt so. Passt schon. Ohne viel Worte. Dann habe ich mich ein paar Mal rumgedreht, habe ihn zugeprostet und ja, passt schon. So. Einer reicht, der alles wieder gut macht. Amen. Ich hätte auch echt gehen können und sagen, das nächste Hotel, gucken wir, dass da keine Russen mehr sind. Die wollen ja nichts von dir. Aber wisst ihr, denk mal in der Tiefe drüber nach. Warum sind die so? Eigentlich brauchen die mehr Jesus als jeder andere. Weißt du das? Leider können die nur wenig Englisch. Ich habe alles probiert, irgendwie ein Gespräch, aber die Russisch kann ich nicht und die konnten kein Deutsch, also kann ich nicht viel evangelisieren. Aber wir sind ruhig geblieben. Aber wisst ihr, wie arm die sind? Und wie reich wir sind? Du sitzt heute Morgen hier in Freiheit, darfst das Evangelium hören. Darfst du hören, dass du auf Jesus dein Vertrauen setzt und nicht zurückweichst. 4. Mose 23, 19, in Hoffnung für alle, Tina. 4. Mose 23, Vers 19. Eine meiner Lieblingsbibelstellen. Weil mit der Bibelstelle diszipliniere ich meine Emotionen. Schon mal deine Emotionen disziplinieren müssen? Ja, jeden Tag. Bei mir ist das täglich, wo ich sage, Schnauze unter meine Füße. Lass uns das mal lesen, die ersten paar Worte. Gott ist kein Mensch, der lügt. Wow. Er ist nicht wie einer von uns, der seine Versprechen bald wieder bereut. Was er sagt, das tut er und was er ankündigt, das führt er aus. Merkt ihr diese Bibelstelle? Wenn der Teufel kommt und sagt, na, wo ist denn dein Gott jetzt? Wo ist denn deine Hilfe? Wann kommt er denn? Gott kommt spätestens rechtzeitig. Amen. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Und Gott liebt es, unseren Glauben zu entdecken. wir wollen wie das Volk Israel sein. Der Pharao ist hinter uns, wir laufen ans Meer und das Meer macht wupp und wir laufen einfach durch. So wollen wir es auch, gell? So funktioniert es aber in der Praxis nicht. Der Pharao ist hinter dir, du läufst ans Meer und das Meer liegt einfach nur da und macht das, was ein Meer tut. Es liegt da. Ein Meer teilt sich nicht. Das liegt nicht in der DNA vom Meeren, sich zu teilen. Das liegt da. Mach gar nichts. Es ist gar nicht beeindruckt, dass du kommst. Es liegt einfach nur da. Ich war stundenlang am Meer gelegen, ich weiß es. Da kommt eine Welle nach der anderen. Husch, husch. Ohne Batterie, ohne irgendwas, kommt einfach ständig eine Welle. Das Meer teilt sich nicht. Und dann steht da Mose. Und er hat sein Vertrauen nicht weggeworfen. Er hat gesagt, Gott, hier sind wir. Du hast uns hierher geführt, du weißt, wie es weitergeht. Die Leute murrten, die Leute klagten, die hatten kein Vertrauen. Deswegen konnten sie es auch nicht wegwerfen. Die haben Mose vertraut. Sie hatten ihre Hoffnung auf Mose gesetzt, nicht auf Gott. Das war ihr Problem. Von Anfang bis zum Schluss. Sie sagten, du hast uns hierher geführt. In Ägypten war alles besser, da war man an den Fleischtöpfen. Ein Fleischtopf im Gefängnis ist besser als ein Butterbrot in Freiheit, ne? Wie dumm muss man sein? Aber so ist der Mensch nun mal, gell? Es gibt viele Menschen, die wollen gar nicht frei werden. Die wollen weiter in ihrer Gebundenheit, in ihrer Gefangenschaft sein. Hauptsache, alles läuft weiter wie bisher. Ich habe Christen kennengelernt, die sagen, Hartz IV ist okay, da will ich bleiben bis zum Schluss und es ist gut, mir langt es. Anstatt zu sagen, hey, vielleicht hat Gott einen Job für mich, vielleicht verdiene ich 3.000 netto. Ist das Gott unmöglich? Nö. Dann könntest du dir so viele Sachen kaufen, du könntest so viel Gutes tun, dir wird es wohl ergehen. Aber nee, die sagen, nee, meine 850 Euro, Hartz IV, schön, passt. Ich finde das komisch. Gott hat es so für uns nicht vorgesehen. Gott hat für uns vor, dass wir arbeiten, dass wir erfolgreich sind, dass wir fruchtbar sind, dass wir reich gemacht sind zu jedem guten Werk. Und es ist nicht gegen irgendjemand, der Hartz IV ist. Das ist nicht die Botschaft. Sei froh, dass es es in dem Land gibt. Aber es war als Hängematte gedacht, wenn einer vom Salto Mortale runterfällt, dass er nicht unten aufschlägt, tot ist, sondern dass er in der Hängematte hängt. Das war aber nicht vorgesehen, dass du den Rest deines Lebens in der Hängematte verbringst. Dafür war die Hängematte nicht gedacht. Gott ist kein Mensch, dass er lügt. Er ist nicht wie einer von uns, der seine Versprechen bald wieder bereut. Als mir Gott mal gezeigt hat, dass alles, was er entscheidet, in 1 Milliarde Jahre steht er immer noch dazu. Ich hatte mal einen Chef, da bin ich nächsten Tag hin, habe ich gesagt, hey, Sie haben doch gestern gesagt so und so, heute heißt es so und so. Dann sagt er zu mir, ja, was interessiert mich mein blödes Geschwätz von gestern? Da wusste ich, aus der Firma musst du weg. Da habe ich so schnell es geht gekündigt. Warum? Was nützt mir ein Chef, auf den ich mich nicht verlassen kann? Der sagt heute so, morgen so. Es gibt Menschen, die lieben das. Dann hurra, bleib da. Herr Bauer, Sie bekommen von mir eine Gehaltserhöhung. Nächsten Gehaltszettel habe ich weniger als einen Monat davor. Ja, was interessiert mich? Ich habe halt gedacht, ich ziehe den Monat was ab. Statt 15 Euro kriegen Sie nur noch 10 auf die Stunde. Keine Ahnung was. Meine Welt wäre das nicht. Ich kann es nicht gebrauchen. Ich sage meinem Mann ein Wort. Als ich im Außendienst war, hatte ich 40 Händler übernommen. Davon waren 20 Karteileichen. 20 haben gekauft, sporadisch. Nach 2 Jahren hatte ich von den 40 Händlern 140 Händler. Aber 140 Händler, die kaufen. Ich habe Baden-Württemberg gehabt, ganz Baden-Württemberg. Dann habe ich noch die Pfalz dazugekriegt. Und dann wollten sie mir noch Hessen geben. Da habe ich gesagt, seid ihr wahnsinnig? Ich bin am Tag, 2 Jahre war ich in der Firma, am Tag 500 Kilometer gefahren durch ganz Deutschland. Für mich war das eine Segenszeit, weil manche Predigt habe ich 4-mal am Tag angehört. Ich war ja viel auf der Autobahn. Das war mein Glaubensdurchbruch. Da habe ich ihm gesagt, sag mal, hat er das vor einer Stunde auch schon gepredigt? Jedes Mal habe ich was Neues entdeckt. Da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, das Wort zu kauen, zu kauen, zu kauen und wieder anzuhören. Die Wissenschaft sagt sogar, 7-mal musst du was hören, damit es drin bleibt. 7-mal. Und dann bin ich durch ganz Deutschland gefahren. Und dann mein Chef hat mal zu mir gesagt, willst du mal mit nach Rostock und nach Hamburg? Sei, oh, die Nordlichter, die ist nicht so meine Welt. Und hat er gesagt, ich sag jetzt was. Wenn du mit einem Schwab einen Vertrag machst, prozessiert er mit dir hinterher. Beim Hamburger gehst du hin, Handschlag. Moin, moin. Batsch, das gilt. Das glaube ich nicht. Leute, ich hab's live erlebt. Wir haben Händler gehabt, mehrere hundert Händler in ganz Deutschland. Ich habe welche auf der Alp gehabt und bei der anderen bisschen weiter drunter, Richtung Süde. Ich will jetzt keine, ihr wisst schon, ne? Leute, die haben mit uns rumprozessiert. Ein Prozess nach dem anderen, wegen Pille-Palle. Da war ein Kratzer im Motordeckel drin. Da habe ich gesagt, ich schicke Ihnen einen neuen Motordeckel. Den alten können Sie behalten, den können Sie verkaufen oder verschenken. Nein, was glauben Sie, wie lange das dauert, bis ich das reingebaut habe? Sag ich, 10 Minuten, sind 7 Schrauben. Ja, das müssen Sie mir auch ersetzen. Sag ich, schicke Ihnen einen Helm dazu. Ist das in Ordnung? Nein, ich will die Arbeitszeit. Schwobe. Obwohl ich selber einer bin. Aber Leute, in Hamburg, da war selbe Kratzer drin. Da hat er gesagt, ja, dat, moin moin, das ist ein Kratzerjunge, das macht doch nichts. Da trinke ich mit dem ein Schnäpschen, das passt dat. Dann habe ich denen einen Helm geschickt. Habe ich gesagt, schick ihn Helm. Ah, das ist doch nicht nötig. Ganz anderer Menschenschlag. Es sind nicht alle so, ja. Wir wollen nicht jetzt sagen, Schwaben sind alle schlimm und Innerdeutsche alle gut. Aber ich habe gedacht, wow, das mal so zu erleben, ich kannte das nicht. Leute, sind wir welche wie die Schwaben, die rumprozessieren mit Gott und sagen, ich will das schriftlich. Und wenn es dann schriftlich hast, fängst du erst recht an zu prozessieren. Da fehlt aber ein Komma. Ich sehe es genau. So geht's aber nicht. Ich will die 7 Schrauben bezahlt bekommen, die da... Vielleicht sagt Gott, beide sind noch mehr Schrauben locker, ich weiß es nicht. Oder gilt es, dass wir Gott glauben und sagen, so wie Gott es gesagt hat, so ist es. Er ist kein Mensch, dass er lügt. Wenn Gott für dich ist, wie kann er wider dich sein? Wenn Gott sagt, mein Sohn ist für deine Krankheit gestorben, wie kann er dann sagen, dass du krank sein sollst? Gott will, dass es uns wohlergeht an Geist, Seele und Leib. Ich war viele Jahre meines Lebens krank. Ich war kränker, als wie ich gesund bin in meinem Leben. Und das kann ich sagen. Ich habe einige chronische Krankheiten gehabt. Bis ich gemerkt habe, hey, ich brauche das nicht mehr. Und jetzt ist es weg. Momentan geht's mir gut. Ich habe nichts. Bin froh. Halleluja. Aber es war ein langer Prozess, weil ich leider nicht so viele Glaubenslehrer bekommen habe wie ihr. Mir wurde immer gesagt, ja Bruder, wenn du krank bist, dann muss doch Sünde in deinem Leben sein. Ja, zeig mir mal einen Christ, wo keine Sünde im Leben ist. Das trifft ja auf jeden zu. Haben wir doch heute Morgen geklärt, oder? Haben wir das geklärt miteinander oder nicht? Ihr habt alle gestreckt. Also ich kann mich noch gut erinnern. Und dennoch ändert sich Gott nicht. Das Schöne an unserem Glauben ist, dass es nicht um uns Menschen geht, sondern um Gott. Gott hat den Preis bezahlt. Gott hat die Schuld auf sich genommen. Es war Gottes Idee, dass du errettet bist. Nicht deine, nicht von Menschen. Gott hat den Weg frei gemacht, nicht du, nicht Menschen. Gott hat alles gemacht, damit es dir und mir wohlergeht. Und der Weg ist das Ziel. Nochmal, die Entscheidung, die du heute triffst, schreib dir es in deine Bibel rein. Heute mit Datum, was du heute entscheidest, wirst du als Frucht nächstes Jahr um diese Zeit haben. Bei Gott ist immer ein Jahr, ist immer ein Zyklus. Säen, wachsen, ernten. Was du jetzt gerade hast, hast du vor einem Jahr entschieden. Ich nehme mal nur ein Ja. Ist leichter für unseren Kopf. Wenn du heute tiefer in der Heilung oder im Gesundsein drin bist, dann weil du in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen hast. Nicht weil Gott sich verändert. Nicht weil der Heiland vom Thron aufgestanden ist und hat Buggedibu gemacht. Der bleibt sitzen. Der hat gesagt, es ist vollbracht. Sondern es geht darum, wie weit der Glauben in dir Raum gewonnen hat. Und wie weit du bereit bist, aufzustehen und zu sagen, Gott ist gut. Amen. Halleluja. So, dann gehen wir mal in Vers 36. Und zwar gehen wir zurück, Hebräer 10, Vers 36. Wir arbeiten ein bisschen vorwärts, rückwärts heute. Aber das tut euch gut. Geduld, dieses böse Wort.
Aber Thomas, ich brauche das jetzt und sofort. Jetzt und sofort.
Geduld aber habt ihr nötig. Warum haben wir Geduld nötig? Weil Gott weiß, wenn die Wurzeln noch nicht tief sind und du schon deine Früchtlein empfängst, macht es Bumm. Der Baum, der liegt, Bumm. Mein Freund, der Baum, fiel um. Jetzt liegt er da und ist ganz krumm. Gott, verbieg dich nicht. Geduld brauchen wir, damit wir den Willen Gottes tun können und das Verheißene empfangen. Ja oder nein? als der Engel zu Maria sagte, du wirst schwanger werden, und sie sagte, wie soll's passieren? Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, hat sie gesagt, es soll so geschehen. In dem Moment wurde sie schwanger. In dem Moment macht es nicht plopp und das Kind kam. So wünschen wir uns das. Gott spricht und plopp und dann ist die Frucht da. So funktioniert das nicht. Es dauert eine Weile, bis das wächst, aber es kommt. Du wirst zuerst schwanger und dann kommt die Frucht. Und so ist es mit jeder Verheißung Gottes. Du musst mit jeder Verheißung Gottes schwanger werden. Auch ihr Männer. Gell, Guido? Guido nickt. Danke. Halleluja. Du musst es im Glauben empfangen. Es muss auf dein Herz fallen, in dein Herzensboden anwachsen, Frucht bringen, begossen werden. Und dann braucht es Zeit mit Geduld. Und dann können wir den Willen Gottes tun. Wenn du schnell Entscheidungen triffst, ist ganz selten der Wille Gottes drin. Schon mal erlebt? Das Verheißene empfängst. 37. Jetzt kommt eine eurer Lieblingsbibelstellen. Nur noch eine kleine Weile. So wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Nur noch eine kleine Weile. Was ist bei Gott eine kleine Weile? Wenn du in der Ewigkeit wohnst, ist 6000 Jahre eine kleine Weile. 2000 Jahre ist ein Wimpernschlag. Aus Gottes Sicht. Ich habe mir die Woche die Frage gestellt, was wäre, wenn vor 10 Jahren Gott gekommen wäre? Ich habe gemerkt, ich wäre traurig. Obwohl ich mir es vor 10 Jahren genauso gewünscht habe wie heute noch. Wenn Jesus heute kommt, super. Aber ich habe gemerkt, wow, was habe ich in der Zeit an Veränderung erleben dürfen, wo ich freier und freier und freier geworden bin, stärker im Glauben geworden bin, Wunder über Wunder erlebt habe, durch die ganze Welt reisen durfte und Gott dienen durfte. All diese Erlebnisse hätte ich ja nicht erlebt, hätte mich nicht geschliffen und gepoliert, meinen Diamanten, hätte mich nicht verändert. Mir würde was fehlen. Dir auch? Menschen, die ich kennengelernt habe, die ein Segen waren, die würden mir fehlen in meiner Sammlung. Und habe ich gemerkt, wow, das ist gut, dass Jesus noch nicht gekommen ist. Und es ist vielleicht auch gut, dass er morgen noch nicht kommt. Weil da noch einiges da ist. Ich hätte Sonja nie kennengelernt, Guido hätte ich nie kennengelernt und die anderen, die alle danach kamen, die noch keine 10 Jahre da sind. Ich hätte euch alle nicht kennengelernt. Aber jetzt habe ich euch kennengelernt und ihr seid ein Segen für mich und ich bin ein Segen für euch. Und wie gut ist es? Wie gut ist es? Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben heute Morgen, der mir so in diesem Denkprozess klar geworden ist. Wichtiger als wie wenn Jesus kommt, ist, dass wir Glauben leben. Ist euch das schon mal bewusst geworden? Wichtiger als dass Jesus kommt, ist, dass wir den Glauben leben. Dass wir Frucht in unserem Leben haben. Dass wir Glaubensresultate haben. Wenn Jesus heute kommt, die Sonja ist da mit dem kleinen Leo. Wupps, seid im Himmel, alles gut. Was ist, wenn Jesus nicht kommt und Leo wird nächste Woche krank und die Sonja betet und kämpft dadurch und hat den Sieg? Das hätte sie nicht erlebt, wäre Jesus heute oder morgen gekommen. Mein Fleisch sagt gerade, hey, Alter, red nicht so ein Quatsch, sei still, ich will, dass der heute noch kommt. Ich höre mein Fleisch reden, du auch? Aber nicht, was mein Fleisch will, sondern was mein Geist will. Mein Geist sagt, alles, was Gott entscheidet, ist gut. Wir alle möchten, dass das Rettungsboot kommt und so schnell wie es geht ans Ufer fährt. Wenn aber der Kapitän auf dem Rettungsboot sagt, wir fahren noch mal um die Titanic rum, wir sammeln noch ein paar ein, er muss das sein, weil wir sitzen ja schon im Boot. Stimmt's? Wenn wir im Wasser sind, bitte fahr noch mal rum. Und er kommt, dann sammelt uns ein, dann, ja, jetzt nichts mehr ans Land. Ja, wir fahren, wir drehen noch nur. Nee, das wird immer enger hier drin. Ich weiß, wie wir sind, aber das ist nicht, was der Heilige Geist will. Nur noch eine kleine Weile. Und ich sag ja zu dieser kleinen Weile, du auch. Sag, Herr, es ist wirklich nur noch eine kleine Weile. Wenn ich mir alleine überlege, wie ich gedacht habe, werden wir jemals wieder ohne Maske rumlaufen? Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie sich die Maske anfühlt. So ein bisschen habe ich es noch am Ohr hier, so dieses Gefühl, wenn es mein Ohr so vorzieht und ich aussehe wie Johnny. Aber sonst schon fast wieder Schnee von gestern, gell? Wie schnell man sich dran gewöhnt, wie schnell das vorbei ist. Vers 38, jetzt geben wir Gas. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Du bist der Gerechte Gottes, du wirst aus Glauben leben. Und du lebst jeden Tag aus Glauben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Gott lehnt dich nicht ab. Gott sagt dann nicht, du bist nicht mehr mein Kind, ich schmeiß dich raus. Ich radiere deinen Namen aus dem Buch des Lebens. Das wird nicht passieren. Aber er hat kein Gefallen an dir. Die Frage ist, ist es dir wichtig, dass du Gott gefällst, oder ist es dir völlig wurscht, ob du Gott gefällst? Lebst du dein Leben jeden Tag so, wie du denkst, ich bin im Überlebensmodus, wenn wieder Abend ist und ich falle ins Bett, ist, da habe ich den Tag überlebt, alles gut. Oder stehst du morgens auf und sagst, Herr, was ist heute dran, was gibt's heute Gutes zu tun? Wen schickst du mir heute über den Weg, wen kann ich heute segnen, wem kann ich heute Zeugnis geben? Oder einfach nur, dass du mit dem Herrn Gemeinschaft hast. Das erfreut sein Herz. Aber wenn wir zurückweichen, wann weichen wir zurück? Wenn wir das Vertrauen wegwerfen. Wenn wir das Vertrauen loslassen. Wenn wir im Sturm denken, das ist der Weltuntergang. Ich möchte, dass der Vater sich an mir freut. Du auch? Und niemand kann dir die Frage beantworten wie der Herr selber. Ob du gefällst oder nicht gefällst. Aber ich möchte ihm gefallen. Du auch? Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Die du heute jetzt, vielleicht jetzt, gerade jetzt triffst und sagst, Papa, ich möchte mein Leben, das, was ich noch habe, die restlichen Jahre, wie lange auch immer, ich möchte so leben, dass ich dir gefalle. Ich habe Pläne, ich habe Wünsche, ich habe Begierden, ich habe Süchte, ich habe Sünde, aber ich möchte das alles auf den Altar legen und sagen, ich möchte so leben, dass ich dir gefalle. Ich möchte frei sein von Neid, Eifersucht, Streit und all diesen Mist, der mich aufhält, der mich abhält, Gott zu dienen. Wie wollen wir jemand dienen, wenn wir selber voll Streit sind? Es wird nicht klappen. Es wird schwierig, Leute. Aber Gott sei Dank kommt nach Vers 38, Vers? Wow, ihr seid gut. Und was steht da, Tina? Wir aber sind nicht von denen. Lass uns das sagen. Wir aber sind nicht von denen. Jetzt sagst du es nochmal in der Ich-Form. Ich aber bin nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Halleluja. Amen. Das ist ein Glaubensbekenntnis, wo du sagst, ich gehöre zu denen, die nicht zurückweichen. Nein, Teufel, ich gebe dir nicht klein bei. Nein, ich gebe nicht auf. Nein, ich fluche nicht. Nein, ich lasse keinen Groll in mein Herz. Nein, ich lasse keinen Hass zu. Amen. Die andere Gemeinde ist nicht schlimm, die Schwaben sind nicht schlimm. Nein, ich lasse das alles nicht zu. Und dann bist du frei. Es gibt nichts Schöneres, als wenn du selber merkst, du bist frei. Und nichts lebt dich mehr. Früher haben mich Menschen gelebt. Warum? Weil ich das tun wollte, was ihnen gefällt, damit ich Anerkennung bekomme. Ich wollte immer dazugehören. Mein ganzen Leben hat Gott Riegel vorgeschoben. Ich habe nirgends dazugehört. Wenn wir Fußball gespielt haben, wurden immer zwei Anführer gewählt und dann wurde ausgesucht. Ich war immer der Letzte, den keiner wollte. Ich habe diese Verletzungen von klein auf erlebt, bis durch. Bei der Bundeswehr war es so, überall war es so. Keiner wollte mit mir. Und diese tiefe Ablehnung war ganz tief in meiner Seele. Und zum Schluss habe ich ja dann auch geglaubt, Gott hasst mich. Bis dann endlich die Bekehrung kam und ich gemerkt habe, Gott hasst mich überhaupt nicht, der liebt mich. Und heute weiß ich, ich kann sagen von ganzem Herzen, ich bin dankbar für jede Ablehnung, die ich in dieser Welt erlebt habe, weil ich nirgends dazugehöre. Und wisst ihr, wie gut es ist, nirgends dazuzugehören? Ich habe Verwandtschaft in Bayern. Wenn du da im Dorf lebst und du gehörst nicht zum Schützenverein, wirst du ausgestoßen. Wenn du nicht im Kegelclub bist, wirst du ausgestoßen. Wenn du nicht im Trachtenverein bist oder in der Musikgruppe, in der Bläsergruppe, wirst du ausgestoßen. Ziemlich überzieh heute. Ich krieg noch 10 Minuten, gell? Wer gibt mir 10 Minuten? 10, 20, 3, ah, das reicht. Und heute weiß ich, Halleluja, stell dir mal vor, du bist überall in so einem Vereinen drin und bist da drin festgebunden, die zählen auf dich, du bist vielleicht sogar der Vorsitzende und jetzt bekehrst du dich. Weißt du, wie schwer das ist, da rauszukommen? Weißt du, wie schwer das ist, nicht mehr am Stammtisch zu sitzen und über alle zu lästern? Weißt du, wie schwer das ist, da rauszugehen, zu sagen, boah, ich bin jetzt Christ? Viel besser ist es, da erst gar nicht drin zu sein. Halleluja. Ich musste nur meinen Rockerkumpel sagen, ich bin jetzt Christ. Ja, die haben dann nach 2 Jahren gedacht, der kommt schon wieder, wenn die Pille nachlässt. Aber die Pille war so gut, die bleibt in mir. Halleluja. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann kommst du an einen nüchternen Punkt, sagst, wow, danke, dass ich überall abgelehnt worden bin. Weil ich weiß, ich habe nur einen Wunsch in meinem Herzen, ich möchte Gott gefallen. Vereine, Anerkennung und diese Welt, was sie mir bietet, ist mir sowas von Bums. Das sollen die anderen machen. Ich brauche diesen Mist nicht. Dein Karnevalsverein, dein Sportverein, dein Förderverein, die werden dich nicht in den Himmel bringen. Gott wird auch nicht sagen, wow, hast du wieder schön gespielt am Sonntag oder irgendwas, was du gemacht hast, oder hast du wieder den Fanfarenzug angeführt hier beim Dorfumzug. War es bei uns jetzt 1200-Jahr-Feier? Da ein Jahr lang hatten wir bald jedes Wochenende irgendeinen Umzug und eine Feier. Gott, drehen die alle durch, ey, ist doch mal gut. Vielleicht haben die gedacht, 1200 Jahre bedeutet 1200 Feiern, ich weiß es nicht. Also, und ich habe so in meinem Herzen gedacht, bin ich froh, dass ich da raus bin. Dass ich da erst gar nicht drin bin. Ist das nicht gut? So, und jetzt kommen wir mal zu meiner eigentlichen Bibelstelle. Hebräer 11, Vers 1. Seid ihr noch fit? Hebräer 11, Vers 1. Einer der 10 wichtigsten Bibelstellen. Nummer 5 ist es, glaube ich, jetzt, ne? Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Glaube ist eine feste Zuversicht. Im Urtext steht da wirklich Substanz. Hypostasis. Habe ich es richtig ausgesprochen, Vicky? Sag mir nochmal. Hypostasis? Hypostasis. Hypostasis. So spricht man es aus. Ich habe es gegoogelt, was Paulus da verwendet hat. Manchmal ist es gut, mal ein Wort nachzuschauen, was das eigentlich bedeutet. Jedes Wort hat mehrere Bedeutungen. Da kommst du langsam auf den Punkt. Hypostasis. Das heißt Fundament. Echte Sache. Fest ausgerichteter Geist. Mut. Resolut heißt das Wort. Ist das nicht der Hammer? Festes Vertrauen, Überzeugung, auch für die Seele und Geist. Das fand ich interessant, das hat die Vicky heute Morgen für mich gesucht. Festes Vertrauen, eine Substanz zu haben. Glauben heißt, hinzustehen, sagen, so ist es, obwohl du nichts siehst. Du hast nichts in der Hand. Wenn Jesus sagt, komm aufs Wasser, du hast nichts in der Hand. Es gibt kein Geländer, kein Tragegurt, es gibt kein wie im Bus, wo man sich oben festhält, so ein Gurt. Oder eine Stange, haben wir im Airport erlebt, wo der losfährt, sind wir alle vor und zurückgeflogen, haben uns kurz mal alle angedockt im Bus. Ja, war gut, dass ich so ein Ding da hatte. Aber wenn du mit Gott gehst, lässt dich Gott bis ans Problem herangehen. Das macht er, weil er blöd ist. Ist Gott blöd? Nein. Warum lässt Gott dich bis ans Problem ran? Warum lässt er das Volk Israel bis ans Meer ran? Weil er eines will, dass sie nicht murren und klagen, nicht zweifeln, Glauben haben, sagen, so, jetzt stehen wir hier. Wenn Gott sagt, zieh aus, zieh nach Israel und da ist ein Meer dazwischen, zieh ins verheißene Land zurück und da ist ein Meer dazwischen, Gott weiß das. Entweder stehen da Boote von Gott oder er hat einen Steg gebaut oder da ist eine große Feder und die wird gespannt und dann schießt er die Einzel rüber oder, was viel eleganter ist, er teilt das Meer. Die wussten aber die Sachen nicht. Die hatten kein Wikipedia, die hatten kein Google. Was macht man, wenn das Meer vor einem ist? Konnten die nicht googeln. Sie standen da und sie murrten schon wieder. Sie machten schon wieder das Problem größer als Gott. Und das ist das Hauptproblem von allen Christen. Wenn du dein Problem größer machst als Gott, stehst du vor dem Problem wie der Ochs vom Berg. Es tut sich nichts. Und Gott wollte, dass Mose fragt. Und Mose hat gefragt, wie geht's weiter? Dann sagt er, heb deinen Stab. Ihr wisst, dass der Stab, der Hirtenstab, steht für das Wort Gottes. Psalm 23, dein Stecken und Stab trösten mich. Ein Stück Holz kann dich nicht trösten. Ein Stück Holz macht gar nichts. Es steht für das Wort Gottes tröstet dich. Ja? Wenn Gott in die Situation kommt und sagt, mach dir keine Sorgen, alles wird gut, das tröstet dich. Wenn du einen Bibelvers bekommst, ein Traktat, irgendwas in einer bestimmten Situation und Gott zu dir spricht und du merkst, wow, Gott redet gerade in mein Leben, das tröstet dich. Und was sagt Gott, eigentlich Jesus, zu Mose? Wer war der Stab symbolisch in der Hand von Mose? Jesus. Wer ist das Wort? Richtig, Hatschere. Wer ist das Wort? Jesus. Jesus ging voraus. Mose ging voraus, hatte den Stab. Wer ging als erstes voraus, wenn ich mit dem Stab so laufe? Jesus. Wer war die Feuersäule? Wer war die Wolkensäule? Jesus. Wer war der Fels, wo das Wasser rausfloss? Jesus. Warum durfte Mose nicht ins verheißene Land, weil er Jesus zweimal schlug? Du darfst Jesus nicht zweimal schlagen. Wenn Gott dir einmal erlaubt, ja, aber nicht zweimal. Versteht ihr, wie wichtig das ist, das zu verstehen? Und Gott sagt, erhebe Jesus über dein Problem. Was passierte? Das Meer musste sich teilen, weil die sichtbare Welt untertan ist der unsichtbaren Welt. Amen. Als Jesus den Sturm stillte auf dem See, Wellen kommen nicht von selber, Wellen kommen von Wind. Wind macht Wellen, das Meer hat keine Wellen. Das Meer hat nur Wellen, wenn Wind weht. Sind wir uns da einig? Der Wind steht für die unsichtbaren Mächte, die hier das Sichtbare bewegen. Zu wem sprach Jesus zuerst, als er den Sturm stillte? Zum Wind. Er sprach, Wind, lege dich. Und dann wurde es ganz still. Das ist für uns zum Lernen. Wir sprechen zu den Mächten, nicht zum Problem. Das Problem folgt der Anweisung der Macht. Möge die Macht mit dir sein. Ja, versteht ihr? Die Prinzipien Gottes. Du sprichst zu dem Wind, Wind, leg dich. Nicht die Wellen waren das Problem im Boot, nicht der Wind. Das Boot füllte sich mit Wasser, nicht mit Wind. Und Jesus sprach und es wurde still. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir sprechen zu den Mächten und sie müssen gehorchen. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Das ist die feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht. Kein Mensch hat jemals den Wind gesehen. Der Wind ist unsichtbar. Niemand hat je den Wind gesehen. Ich sehe den Baum, wenn er wackelt vom Wind. Ich sehe die Blätter, die durch den Wind fliegen. Aber den Wind selber sieht man nicht. Niemand hat jemals Gott gesehen. Aber Gott ist da. Er ist aktiv. Er ist da. Und ich zweifle nicht. Ich befehle meiner Seele und meinem Herzen nicht zu zweifeln an dem, was ich nicht sehe. Ich erziehe mich selber. Vorhin hat jemand gesagt, Disziplin brauchen wir im Vorwort. Disziplin. Disziplin. Wer diszipliniert dich? Du selber. Oder eben nicht. Wenn du mal ohne Antwort jetzt in dein Leben schaust, was machst du von den 8 Stunden, die du hast am Tag? 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden schlafen, 8 Stunden Freizeit. Bin mal ganz großzügig. Was machst du in deiner Freizeit, wo du weder schläfst noch arbeitest? Was machst du in dieser Zeit? Videospiele, Serien gucken. Dann wundere dich doch nicht, wenn diese Dinge aktiv in deinem Leben sind. Damit kannst du nicht dein Leben bauen. Gott sagt nicht, du musst jetzt 8 Stunden beten, aber er sagt, vergiss mich nicht. Setz mich an erster Stelle. Bau deinen Tag morgens mit mir und schließ ihn abends mit mir. Das ist nicht schwer. Und du wirst sehen, das läuft alles ganz anders. Am nächsten Tag flutscht es besser. Und am nächsten Tag flutscht es besser. Und am nächsten Tag flutscht es besser. Und am nächsten Tag flutscht es besser. Glaubt ihr das? Ich habe gesagt, danke Herr, dass ich, wenn wir in die Türkei fliegen, dass wir einen super Sitz haben. Wir haben einen super Sitz gehabt. Der Flieger war ausgebucht, bis auf den letzten Platz. Wir saßen vorne und neben mir war frei. Bärbel, ich, frei. Bärbel, ich, frei. Ich fand es super. Bärbel, ich, frei. Ich habe mich rumgeguckt. Es war der einzigste freie Sitz im ganzen Flieger. Ist Gott gut? Super. Und beim Heimflug, wo es mir schlecht ging, mir ging es wirklich schlecht. Ich habe gebetet, dass ich nicht spucken muss und so, dass die nicht sehen, dass es mir nicht gut geht, weil mir ging es nicht gut, ich war kreidebleich. Wenn die das sehen, darfst du nicht mitfliegen. Und da habe ich gesagt, Herr, mach das mal irgendwie einen guten Sitz wieder im Flieger. Und da war der Flieger halb leer. Ach, ein Drittel, höchstens ein Drittel. Und da habe ich gefragt, können wir hinter? Und dann, Bärbel hat dann geschlafen auf der Reihe. Ich habe rausgeguckt und die Schäflein gezählt. Ja. Gott ist gut. Unser Gott ist für uns, nicht gegen uns. Ich spüre eine ganz besondere Salbung heute Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr das wahrnimmt. Ich spüre eine ganz liebevolle, zärtliche Salbung vom Vater für euch. Das habe ich nicht immer. Manchmal habe ich auch ein bisschen, wo ich den Pfeffer spüre. Der Glaube ist eine feste Zuversicht. Ein echtes Fundament, Leute. Und darauf musst du bauen. Das muss dein Ziel sein, dass dein Glaube immer stärker wird. Wird der Mensch so einen Glauben finden, wenn er wiederkommt? Wird er in dir Glauben finden? Wird er in dir echten Glauben finden? Der Glaube ist immer dann aktiv und dann sichtbar, wenn das Problem da ist. Jede Firma, die was baut, nimmt Werkstoff raus, nimmt ein Produkt raus und prüft es. Jemand, der eine Schaukel baut, der baut nicht einfach die Schaukel und dann ist es gut. Der hängt da Gewichte dran, zum sehen, ob die Schaukel das Gewicht hält mit den Kindern. Weil wenn das zusammenklappt, die Kinder drauf sind, vielleicht erschlagen werden, hat er ein Problem. Er prüft jedes Teil. Und Gott macht es bei uns auch. Gott prüft unseren Glauben. Er lässt manchmal Umstände zu. Nicht für ihn. Er weiß, wie sehr wir glauben und wie wenig wir glauben. Er lässt es für uns zu, damit wir nicht murren und klagen, sondern sagen, Herr, ich weiß nicht wie, aber du hast die Lösung. Egal, ob da ein Berg ist oder ein Meer, du hast die Lösung. Halleluja. Weil das macht Spaß. Und wünschst du dir solche Leute in deinem Leben? Wenn du sagst, hey, ich habe das und das Problem. Ey, cool, die Chance für Gott, für ein Wunder. Oder wünschst du dir einen, der sagt, um Gottes Willen, bin ich froh, dass ich nicht in einer Haut stecke. Bruder, Bruder. Oh, Alter, ich schlafe heute Nacht nicht, wenn ich an dich denke. Um Himmels Wille. Nee, so Leute will ich nicht in meinem Leben haben. Ich will lieber einen, der mich ermutigt, der sagt, hey, davon stirbt man nicht. Hey, cool, wow. So, und die letzte Bibelstelle. Oh, atme mal durch. Hebräer 10 ab 22. Hebräer 10 ab 22. So, hier sind 9 Aufgaben für uns. 9 Aufgaben. So, lasst uns hinzutreten. Nummer 1, mit wahrhaftigem. 2, Herzen. In der Fülle. Nummer 3, des Glaubens. 4, besprengt in unseren Herzen. 5, los vom bösen Gewissen. 6, gewaschen am Leib mit reinem Wasser. 7, festhalten an 8, dem Bekenntnis und der Hoffnung und 9, nicht wanken. Ganz schön viele Aufgaben in einem oder zwei Versen. Ha? Lasst uns hinzutreten. Da fängt schon an. Bruder, wir müssen den Himmel aufbeten. Oh, ich wusste gar nicht, dass der zu ist. Haben die Sommerschlussverkauf oder was ist da gerade? Der Himmel ist immer auf. Leute, ich habe jahrelang so einen Käse gehört. Wir müssen den Himmel aufbeten. Ich kann nicht hinzutreten, wenn die Türe zu ist. Wenn die Türe auf ist, kann ich hinzutreten. Richtig? Mit wahrhaftigem Herzen. Wahrhaftigkeit kommt aus der Gegenwart Gottes. Wenn ich in der Gegenwart Gottes war, bin ich total wahrhaftig. Es geht gar nicht anders. Ich kann nicht vor Gott was verbergen. Ich kann vor Menschen verbergen, so tun als ob. Aber wenn ich aus Gottes Gegenwart komme oder in Gottes Gegenwart gehe, kann ich nur mit wahrhaftigem Herzen und in vollkommenem Glauben. Und das macht der Geist in uns, der vollkommene Glaube. Dann bin ich besprengt in meinem Herzen. Mit was? Mit dem Blut des Lammes. Das mich reinigt von aller Schuld. Das die schwarzen Flecken verändert, wo tote Flecken in meinem Herzen sind, abgestorbene Flecken durch Verletzungen und Umstände. Da kommt das Blut des Lammes drauf und es wird wieder lebendig. Diese abgestorbenen Stellen werden wieder lebendig. Und ich kann dann wieder mit ganzem Herzen Gott nachfolgen. Nicht mit halben Viertelzen oder 80% oder wie auch immer. Besprengt in unseren Herzen und los vom bösen Gewissen. Wann bin ich los vom bösen Gewissen? Wenn ich niemand mehr verurteile, ist mein Gewissen rein. Mein Gewissen ist nicht rein, wenn ich mich gut fühle. Mein Gewissen ist rein, wenn ich niemand mehr eine Schuld vorwerfe. Dann ist mein Gewissen rein. Und wenn ich niemand was zu vergeben habe, kann ich mit Freimut vor den Thron der Gnade. Weil ich frei bin. Ist es gut? Frei vom bösen Gewissen. Und dann gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Wenn ich innerlich sauber bin, liebe ich es, äußerlich sauber zu sein. Bin ich innerlich eine Drecksau, sehe ich auch äußerlich so aus. Das ist kein Gesetz, aber oft so. Stimmt's? Und der Heilige Geist hat uns alles dargereicht. Wir haben Zugang zu diesen Dingen. Wir können das beten. Das ist ein Gebet. Das kannst du beten. Sag, Herr, ich möchte hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt von dir in meinem Herzen und los von einem bösen Gewissen, gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Gott tut es. Denn er ist treu, der sie verheißen hat. Er ist treu, der sie verheißen hat. Er ist treu. Oh, ich liebe den Vater und sein Wort. Ist das gut? Ihr merkt schon, hier ist echt harte Schule, oder? Hier ist nicht reinsitzen und 2 Stunden vergeuden und dann gehen wir wieder und dann trinken wir einen Kaffee und alles. Ich merke, der Vater fordert euch heraus, jeden Sonntag. Aber weil er euch liebt, weil er euch lieb hat und weil er nicht will, dass ihr so bleibt, wie ihr seid, dass ihr in dem Zustand bleibt, sondern dass ihr freier werdet, dass ihr glücklicher werdet, dass ihr froher werdet. Und Glück und Frohsein fängt in dir an. Wenn du willst, dass Fröhlichkeit in dein Leben kommt, fang mit dir an. Fang mit dir an. Sag dir doch mal selber, dass du toll bist. Mach das mal. Sag mal, ey Thomas, du bist toll. Mit deinem Namen. Komm, mach's laut. Sag dir mal selber, dass du toll bist. Steh mal morgens auf und sag dir das, dass du dich selber magst. Dass du dich toll findest. Du wirst merken, jetzt finde ich dich ganz komisch an. Weil das macht sonst keiner. Aber wenn du dich magst, fangen die anderen an, dich zu mögen. Ist komisch, gell? Ja, weil du das plötzlich ausstrahlst. Mir hat mal Gott eine Offenbarung gegeben über eine Frau, das werde ich nie vergessen. Mittlerweile habe ich schon bei mehreren Menschen gesehen. Habe ich gesehen, die war eingewickelt in Stacheldraht. Ganz eng so. Und dann sagte sie zu mir, ich bin so einsam, ich habe keine Freunde, jeder, der zu mir kommt und mich kennenlernt, geht schnell wieder. Dann habe ich gesagt, du, ich habe ein Bild gesehen, du bist eingewickelt in Stacheldraht. Du tust dir permanent weh und jeder, der in deine Nähe kommt, verletzt sich bei dir. Krass, heftiger Zustand. Du willst umarmen, du willst sagen, ich hab dich gern, bong, 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 hast den Stacheldraht überall und denkst, es tut voll weh. Und die Person fühlt sich dann abgelehnt, weil sie sagt, ich hab doch gar nichts gemacht, weil der Teufel sie in Stacheldraht gewickelt hat. Das Bild hilft mir so oft und es hilft so vielen Menschen, frei zu werden. Kitzingen hatte ich das auch wieder bei jemand. Ich sag, ich sehe dich eingewickelt in Stacheldraht. Brauchen wir eine Zange. Sagen, heute ist der Tag des Endes des Stacheldrahts. Du piekst niemand mehr und der piekst dich nicht mehr. Amen. Tut noch eine Weile weh. Muss mal einen Test machen. Musst mal mit deinem Zeigefinger auf deinen Arm drücken, so 5 Minuten lang. Und dann nimmst den Finger weg. Du spürst immer noch den Druck vom Finger. Noch gute 2 Minuten. Und denkst dir, hä? Leute, wenn Gott dich frei gemacht hat, spürst du immer noch einen Druck, obwohl es weg ist. Lass dich nicht verarschen. Lass dich nicht reinlegen. Du musst bekennen und sagen, Gott hat mich frei gemacht. Ich bin frei von dem Mist. Der Stacheldraht ist weg. Ich hab den nicht mehr. Auch wenn du noch irgendwie Druckstellen hast, das wird sich legen. Amen. Vater, danke für das Wort heute. Danke, dass du jeden Einzelnen, der hier ist, liebst. Danke, dass du einen wunderbaren Plan hast mit jedem Einzelnen. Vater, wir bekennen heute Morgen, dass wir unseren Glauben nicht wegwerfen, dass wir unser Vertrauen in dich nicht wegwerfen. Nein, es ist für uns kein Müll, es ist nicht wertlos, sondern unser Vertrauen in dich ist das Kostbarste, was wir in unserem Leben haben. Und danke, dass wir das nicht alleine tun müssen. Du hast uns deinen Geist gegeben, der uns in aller Wahrheit führt und leitet. Danke, dass du uns deine Kraft gegeben hast. Du hast deine Liebe ausgegossen in unser Herz, damit wir es nicht kraftlos tun müssen, sondern dass deine Liebe in uns das bewirkt, dass wir dir fest vertrauen. Vater, so wie wir einen Ring tragen als Symbol für unsere Ehefrau oder unseren Ehemann, so tragen wir im Herzen einen Ring und sagen, wir bleiben treu. Jeder darf sehen, dass wir mit dir verheiratet sind. Wir bleiben treu. Wir halten den Bund. Wir brechen ihn nicht. Wir schauen nicht anderen nach, sondern wir halten fest an dem, was wir haben. Wir haben das Beste in dir. Du hast uns deinen Sohn gegeben. Danke, dass es uns wohl ergeht an Geist, Seele und Leib. Danke, dass wir alles haben. Und dieses Vertrauen, was du uns gegeben hast und was wir haben dürfen, hat eine große Belohnung. Vater, wir danken dir heute schon jetzt für diese Belohnung, die auf uns wartet, hier auf Erden und im Himmel. Halleluja. Amen. Amen. Yes. Halleluja.